Herzlich willkommen zum Serienjunkies Podcast. Wir reden heute über das zweite Staffelfinale von House of the Dragon, was den wunderschönen oder das den wunderschönen Titel The Queen Who Ever Was trägt, also die Königin, die stets eine war. Ich bin euer Moderator Bjarne und mit mir in der Leitung ist die liebe Hanna. Grüß dich.
Moin, moin.
Und der liebe Adam. Hey.
Ahoi, hoi. Auf Caraxes oder Dreamfire oder wie auch immer, wo ich drauf bin. Keine Ahnung.
Nicht auf Silverwing. Ich wollte dich nämlich gleich am Anfang fragen, ob du immer noch so ein Ulf-Ultra bist nach der Folge.
Ein bisschen schon, aber vielleicht auch ein bisschen weniger. Ich bin ja. Eher tatsächlich der Hue-Ultra, glaube ich, inzwischen.
Okay, also Vermithor dann.
Vermithor, ja, richtig.
Ich möchte auf Tessarion reiten, denn, was war das? The Blue Queen heißt sie, glaube ich. Und ich finde, die sah schon sehr schön blau aus.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr schöner Drache, den wir hoffentlich dann bald auch noch mehr zu sehen kriegen in Staffel 3.
Bist du auf Sheepstealer, Bjarne?
Also Sheepstealer, da kommen wir natürlich später auch noch zu, aber das Design fand ich schon ziemlich, ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ich mir diese Strapazen antun würde, dort Bear Grylls-mäßig Survival-Modus fast ertrinken oder verdursten und alles, aber gut, von nichts kommt nichts. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen Feedback für den Anfang auch, oder?
Wir haben super viel Feedback bekommen. Also vielen, vielen Dank. Das waren auch teilweise Mails. Die waren sehr, 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 sehr lang. Also Wahnsinn, was ihr da alles runtergeschrieben habt. Auch über Insta teilweise. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich finde ja auch immer über Insta schreiben anstrengend, wenn man es jetzt nicht irgendwie stationär noch installiert hat. Also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Und auch nochmal vorweg, sorry, dass wir es stark kürzen müssen oder teilweise auch nicht mit einbringen können. Aber wie gesagt, alles wird gelesen und es tut wahnsinnig gut auch, eure Meinung da einfach zu hören und sowas. Vielen Dank. Ich würde anfangen mit der lieben Caroline. Vielleicht erinnert ihr euch ja auch, früher Lisa Bonka genannt. Klingelt es da bei euch? Ich glaube ja, ne?
Bei mir schon, ja.
Und sie ist jetzt Line unterstrich von den Sternen, also wer da auch ihr folgen möchte bei Insta zum Beispiel. Sie ist ja die große auch Drachenexpertin, auch bei uns in der Kartei so erwähnt. Und zwar schreibt sie nochmal zu deinem Lieblingsthema, Adam, sind Reiter feuerfest?
Ja, sehr gut.
Nein, sind sie nicht. Daenerys ist dahingegen die Ausnahme und es ist nicht einmal klar, ob das nicht vielleicht auch eine einmalige Sache war. Und selbst sie würde Drachenfeuer nicht vertragen, denn das ist heißer als normales Feuer. Daher ist das auch eine gute Waffe gegen einen Reiter, denn selbst Valyrian Steel ist nicht immun dagegen, wie man an Aegon II. Gesehen hat. Er trug die zu große Rüstung von Aegon I. Dann hat sie noch einen kleinen Hinweis gegeben, da sie auch nämlich Velarisch, oder wie heißt es?
Ja. Valyrisch.
Valyrisch, sorry. Valyrisch auch gelernt hat. Und zwar sagt sie noch zusätzlich, den Song, den die Dragonkeepers singen und Seasmoke, um Seasmoke anzulocken, ist der, den Daemon in Staffel 1 für Vermithor gesungen hat. Er heißt Heros Bartossi, drei Köpfe, und handelt von der Verbindung der drei Komponenten des Dragon Bonds. Dazu gibt es mehrere Theorien. Also auch Valyrisch ist da sehr stark vorhanden bei der lieben Caroline. Vielen, vielen Dank auch dafür. Diana schreibt zum Beispiel, mir ist die schwarze Seite jetzt irgendwie etwas zu overpowered. Gleich drei neue Drachen, Daemon und Caraxes und die Flusslande in der Hinterhand und den Star und die Starks auf dem Weg. Mal schauen, was im Finale auf uns wartet. Ich hoffe, Helena kommt auf Dreamfire zum Einsatz und Otto und Daeron plus Drachenstoß dazu und dass Aemond einen guten und schlauen Schlachtplan hat. Bin ich jetzt Team Grün?
Ich wollte gerade fragen, das klingt aber ganz schön nach Team Grün hier. Endlich outet sich mal jemand.
Genau, das fand ich nur ganz interessant, weil ich finde, diese Overpowered-Frage müssen wir uns ja vielleicht auch nochmal im Laufe des Podcasts stellen. Und dann haben wir eine Mail bekommen. Ich glaube, Adam, du hast sofort in den Chat geschrieben.
Richtig.
Hashtag Bollehype. Denn vielleicht, ich weiß nicht, Bjarne, ich glaube, unsere Walking Dead Podcast hast du ja nie gehört, würde ich jetzt mal denken. Wir hatten ja den lieben Bolle, der uns da immer sehr viel Informationen gab zu Waffen und Ähnlichem. Und dann war Bolle irgendwann verschwunden, weil er, glaube ich, auf geheimer Mission war irgendwo. Ich vermute ja immer, dass er so Special Forces ist. Ich weiß nicht, Adam, was denkst du?
Ja, GSG Bolle oder sowas, auf jeden Fall.
Er schreibt aber, und das finde ich sehr, sehr schön, er schreibt, hi, besonders gefällt mir immer wieder, wie ihr euch Gedanken um die Kriegsführung auch im fiktiven Mittelalter macht. Und ihr seid da absolut auf der richtigen Spur, wenn ihr über die Versorgung von riesigen Heeren sprecht. Denn in allen Kriegen, zu allen Zeiten, weiß jeder Kommandeur, Amateurs do Strategies and Tactics, Profis do Logistics. Und auch wenn man damals noch keine Kraftstoffe oder Munition mitführen musste, so wie heute, wenn man sich allein mal vorstellt, wie viel Trinkwasser ein Heer von 7000 Soldaten Tag für Tag benötigt, und da haben die Pferde noch nichts getrunken, und da hat auch noch niemand etwas gegessen. Daher ist der Blick des einen Burgherrn in der vorletzten Folge, als die 7000 Mann vor seinem Tor stehen, mehr als nachvollziehbar. Davon abgesehen hole ich gerade The Last of Us natürlich mit eurem Podcast nach, und ich bin geflasht, sowohl von der Story, den Darstellern und der Inszenierung und von der Inszenierung her, als auch vom Realitätsgrad. Ich habe bis jetzt die ersten 4 Folgen gesehen, und es ist, was das Verhalten in einer Überlebenssituation angeht, die mit Abstand nachvollziehbarste Serie, die ich jemals gesehen habe. Bis auf ganz wenige Ausnahmen, die ihr auch angesprochen habt, entspricht das Verhalten von Joel und Ellie dem, wie ich es in einer Survival-Situation erwarten würde. Zur zweiten Staffel versuche ich wieder live dabei zu sein, sodass ich dann gerne eure Fragen, was taktisches Verhalten oder Waffentechnik angeht, beantworte. Liebe Grüße, Bolle.
Ja, Anfang 2025 geht's weiter mit The Last of Us, haben wir jetzt auch durch einen ersten kleinen Teaser schon gesehen, den HBO rausgehauen hat. Da freue ich mich auch sehr. Game 2 wird dann adaptiert, und dann sehen wir mal, was das wird.
Finde ich aber auch immer sehr schön, Adam, weil wir uns ja auch so wirklich jahrelang aufgeregt haben, wie banal es teilweise rübergebracht wurde in The Walking Dead, und einfach, wie schon damals vom Spiel her einfach Last of Us so viel realistischer in unseren Augen natürlich war. Klar, wenn man jetzt von einer Apokalypse, irgendwie Zombie-Apokalypse, realistisch sprechen kann. Aber da bin ich auch ganz dankbar einfach, dass jetzt auch ein Profi, nenne ich ihn jetzt mal, Bolle, das vielleicht auch ähnlich sieht. Also freue mich drauf.
Vielleicht müssen wir echt mal so Experten auch dazuschalten. Also so ein Drachen-Interview oder auch ein Survival-Interview, das klingt schon ziemlich spannend eigentlich.
Ein Drache, der einfach nur so ins Mikro taucht. Kann ich auch machen.
Genau, dann haben wir noch ganz viel Feedback auch bekommen zum Finale jetzt, und das würde ich dann nachher nochmal anbringen.
Ja, fein. Ja, vielen Dank. Also ich kenne natürlich Bolle auch, das ist ja eine absolute Legende hier im
Serienjunkies. Kein Ruf eilt ihn voraus.
Ja, dann denke ich, steigen wir gleich ein in die Folge. Es gibt sehr, sehr viel zu besprechen. Diesmal können wir einmal wieder nochmal aufs Intro schauen, denn da gibt es ja wieder was Neues. Die Rattenfänger fallen raus, und dafür sehen wir viele, viele, viele neue Drachen. Man kann natürlich versuchen, die einzelnen Namen dazu zu finden. Einer, der fehlt dort in dieser Auflistung, nämlich Caraxes, glaube ich. Sonst müssen aber alle neuen Drachen von Rhaenyra am Start sein. Man sieht dann am Ende eben so, wie Vega in Richtung Dragonstone fliegt, die Szene von letzter Woche, und dann sich eben diese Gegenmacht dort von einer Überzahl an Drachen ihm entgegenstellt. Das sehen wir neu. Sonst noch irgendwas aufgefallen?
Ja, prinzipiell fand ich, dass so ein bisschen die Farben ein bisschen off waren. Kann es sein? Also manchmal bei den Farben war ich mir nicht so ganz sicher.
Ja, es war niemand so richtig Silber, wie Silverwing man eigentlich erwarten würde. Auch wieder nicht so richtig Bronze. Ja, ich glaube, du hast recht.
Genau, also Bronze hatte ich fast noch gesehen. Ich hatte da wahnsinnig viel so blau-weiße Drachen. Aber ja, ich glaube, vielleicht haben sie sich da so ein bisschen verknüpfter im Teppich teilweise oder hatten weniger Farben irgendwie zur Auswahl.
Nicht die richtigen Fäden, ja.
Genau. Ich fand es teilweise ein bisschen verwirrend, aber klar, du hast absolut recht. Ne? Drachen en masse sehen wir auf einmal.
Gold, Bronze und Silber kosten einfach mehr in der Verknüpfung wahrscheinlich, deswegen müssen wir das auslassen.
Vor allem in Olympiazeiten auch noch. Das
richtig, Radern. Das Material ist einfach nicht da.
Ja, wir sehen natürlich auch noch die Blutlinien, die so in alle Richtungen weggehen in diesem einen Bild, und das ist halt, also das soll, glaube ich, einfach die Dragon Seeds darstellen, wie die Targaryschen Blutlinien jetzt völlig kreuz und quer gehen oder in alle Richtungen ausufern. Ja, und dann sind wir tatsächlich diese Woche am Anfang in Essos, nämlich bei der Trirarchy. Adam, erzähl doch mal, wen wir da sehen und was der da vorhat.
Als ob ich das wüsste, willst du mich hier auf den Arm nehmen? Ich weiß nur, ich habe mir hier hingeschrieben Lannister? Und dann geht es irgendwie um die Stepstones, die sie benutzen möchten, damit da irgendwer durchfährt und sie dann Steuern kassieren können. Aber viel mehr habe ich da auch tatsächlich gar nicht verstanden. Das war so ein bisschen direkt ein Fragezeichen für mich als Noob, wo ich mir dachte, ah, okay, danke, jetzt bin ich auf verlorenem Posten für diese Szene.
Aber bevor wir es aufdröseln, die Frage an dich, wie dir dieser Part der Folge gefallen hat. Der war ja im Vergleich zu anderen Dingen ein bisschen lockerer, oder?
Ja, also da gab es ja auch noch eine andere lockere Szene mit einer neuen Figur, die wir zu sehen bekommen haben. Ich muss sagen, ich fand es jetzt nicht den besten Einstieg tatsächlich für mich als nicht so Auskenner. Da wurde ich ins kalte Wasser geschmissen.
Hanna?
Um das Fazit, bevor wir es aufdröseln, genau, schon mal zu sagen, ich finde, das sah teilweise relativ billig aus. Also du hattest es, glaube ich, erwähnt letzte Folge, ne? Tairoshi auch mit den bunten Bärten und sowas. Und klar, das ist irgendwie toll, als Buchkenner das auch zu sehen. Aber wenn wir es dann sehen, finde ich, sieht es auch extrem lächerlich aus. Also ich weiß nicht, ich dachte zuerst, ich bin so bei Jim Knopf in Lummerland gelandet oder sowas. Da war auch so einer von der Trikey, einer von den drei sozusagen Leitern oder Führern, der hatte so blonde Zöpfe, die so aus seiner Mütze irgendwie ragten. Ich fand, das sah wirklich aus wie so in einer Schulaufführung. Generell fand ich das Set auch nicht besonders schön. Klar, sie versuchten das immer so heiß und sandig und irgendwie so inselmäßig irgendwie darzustellen. Aber ich finde, das kam überhaupt nicht rüber. Und klar, wir sehen, Tyler ist da auch barfuß und mit seiner dicken Wams und sowas schwitzt er natürlich immer. Aber also mein liebstes Set und meine liebste Szene war das auf gar keinen Fall.
Interessant, okay.
Fandst du es etwa gut, Bjarne? Du reagierst so fast
nein,
so ein bisschen.
Ich fand es auch furchtbar.
Okay.
Naja, ich fand es mal eine willkommene Ausschweifung, die wir bei Game of Thrones oft hatten, wo auch mal Zeit war für nicht so wichtige Sachen, für so ein paar alberne Spielchen, eine kleine Schlammschlacht hier und da und freche Sprüche. Also das fehlt mir eigentlich bei House of the Dragon immer, weil die Serie so dicht ist, wir müssen jetzt das noch durcharbeiten und das und dann noch das. Und deshalb fand ich es eigentlich erstmal ganz gut. Ich glaube, nur der Zeitpunkt in der Staffel ist ein bisschen schlecht gewählt, ja, weil wir natürlich im Finale irgendwie andere Dinge erwartet hätten. Aber so für die Mitte der Staffel hätte ich das, glaube ich, eine schöne Szene gefunden. Gut, der CGI-Äffchen, das Äffchen da gleich am Anfang ist vielleicht auch schon ein sehr mutiger Einstieg, uns das fortzusetzen. Aber ansonsten, ja gut, auch wenn der Style mit den blauen Bärten nicht gut aussah, hat mir das schon gefallen, dass wir es endlich mal sehen und überhaupt auch mal die Trirarchy richtig als Ort zu erleben. Also das sind ja diese Inseln Myr, Lys und Tyroshi, die so ein bisschen östlich von Dorne in Essos dort zu finden sind, also auf dem anderen Kontinent. Finde ich eigentlich schon gut, dass wir auch diese Orte jetzt wieder ein bisschen mehr beleuchten und ja, es geht natürlich denen darum, dass sie ihre Flotte zu einem guten Preis verkaufen wollen an das grüne Team. Es gab ja da in der Vergangenheit eigentlich auch immer Streitereien mit King's Landing. Wir haben es ja immer erlebt, dass dort Viserys Anspruch auf die Stepstones hinterfragt wurde durch diese Piraten, wie man sie nennen kann. Und sie wollen jetzt ja auch so ein bisschen die inoffizielle oder so, ja, eigentlich schon fast offizielle Herrschaft über die Stepstones. Oder Hannah, wie hast du den Deal dort wahrgenommen?
Total, und das ist natürlich nicht irrelevant, weil wie du schon sagtest, Adam, wenn du da natürlich diese Meerengen einfach regierst, kannst du natürlich immer Zölle verlangen und du brauchst ja auch, du musst da durchfahren, um, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so kartenmäßig, wenn du unten rumfahren willst und oben rum kannst du ja nicht kaum fahren, weil es ja auch wahrscheinlich kalt ist und eisig und ich weiß nicht was. Deswegen fahren ja auch relativ viele Schiffe wahrscheinlich unten rum, wenn du nicht immer jetzt den Handelsweg also an Land angehen möchtest, wenn du jetzt, ich weiß nicht, nach und in die Westküste möchtest oder sowas. Also das ist eine wahnsinnig wichtige Meerenge auch und wer das kontrolliert und natürlich sagt die Trikey, cool, nehmen wir die halt und dann können wir da einfach Zölle verlangen und gut ist. Und wir wissen ja auch, dass die auch nicht besonders vertrauenswürdig ist. Also wer weiß, nachher meutern die, nachher haben die noch andere Pläne, nachher verkaufen die das irgendwie doch an den Höchstbietenden. Also das ist ein sehr, sehr, sehr gefährlicher und unzuverlässiger Partner, mit dem sie da verhandeln. Ich fand nur cool, dass wir es sehen, weil wir am Eingangs, ich glaube letzte Folge oder vorletzte Folge ja auch gehört haben, ne, dass Thailand mit der Trikey verhandeln soll und er da ja schon auch so wenig Bock zu hatte, so ungefähr. Und die große Frage ist natürlich, was ist eigentlich mit den Schiffen der Lannisters? Und natürlich die Frage, wäre es nicht doch einfacher gewesen, da die Fischköppe irgendwie doch zu rekrutieren, als jetzt so einen noch vielleicht unsicheren Kandidaten wie die Trikey? Und teuer, natürlich wird es auch.
Ja, das stimmt. Ich finde aber auch einfach humoristisch hat das super funktioniert, besonders wenn man Thailand hingeschickt hat, der so ein bisschen der Ernsteste auch immer ist, auch im Grünen Rat, dass der da wirklich da mal ein bisschen herausgefordert wird und sich wirklich auch blamieren muss. Die Figur Admiral Lohar, gespielt von Abigail Thorn, natürlich auch ziemlich cool. Also eine Buchänderung in der Serie ist die Figur weiblich, im Buch ist sie männlich. Aber ich fand das gerade so einen schönen Twist, dadurch, dass sie so ein Badass ist, dass ihre Kollegen und die anderen Leute halt sie einfach auch immer mit männlichen Pronomen beschreiben, weil sie es, glaube ich, sonst nicht in den Kopf kriegen, dass eine Frau auch so heftig, also so badass sein kann. So cool.
Deswegen war ich so verwirrt. Ich musste auch hin und her schalten mit dem Ton, weil ich am Anfang nicht wirklich geschnallt habe, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Selbst bei der Schlammschlacht habe ich es nicht so richtig erkannt und dann irgendwann später, glaube ich, habe ich es dann tatsächlich mal gemerkt, was jetzt hier Sache ist.
Vielleicht auch ganz interessant, ne? Abigail Thorn hat ja auch einen YouTube-Kanal, ne? Also ist eine Transfrau und der YouTube-Kanal ist PhilosophyTube.
Okay.
Sie sagt auch irgendwann nochmal Philosophie. Deswegen fand ich ganz witzig, dass da irgendwie Bezug drauf genommen wird.
Das war tatsächlich auch ein Gedanke, den ich hatte und ich dachte mir so, ja, okay, good for them oder so.
Hat sie da so in die Kamera geblinzelt oder gesagt, als sie es gesagt hat?
Ja, fast. Ich hatte so ein bisschen Phoebe Waller-Bridge-Vibes irgendwie auch, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. Und ich muss auch sehr lachen, dass sie ja auch, oder dass generell Thailand auch immer mit dem falschen Namen eigentlich angesprochen wird. Ne? Sie sagt ja auch dann irgendwie laut Thailand, wo ich dachte, ja, passiert mir ja auch permanent. Also das fand ich schon ganz witzig. Aber auch die Schlammschlacht und so. Also ja, du hast recht, Bjarne, ich glaube, irgendwo als Comedic Relief in der Mitte der Staffel, glaube ich, hätte es funktioniert. Und jetzt als Finale dachte man nur, ach, irgendwie ist es zu komödiantisch für so ein großes Finale, dachte ich.
Ja, man dachte sich, glaube ich, bei vielen Szenen in dieser Folge, warum sehe ich jetzt das und keine große Seeschlacht oder irgendwas? Ja. Dann denke ich, können wir mal nach King's Landing springen. Bei den Grünen sieht es ja diese Woche relativ düster aus. Wir haben natürlich diesen extrem brutalen Moment, wo der Prinzregent Aemond ein Massaker in Sharppoint anrichtet. Sharppoint, das ist so ein bisschen südlich von Dragonstone, noch am Festland, also auch mit Rhaenyra eher verbunden. Und ja, also krasse Schreie, die man dann auch noch hört, das fand ich schon, also so deutlich die Grausamkeiten gegen das Volk inszeniert zu sehen, das hat mir, glaube ich, das letzte Mal bei Game of Thrones im Finale.
Es ist halt der krasse Kontrast, was Aemond hier abzieht zu dem, wie Rhaenyra die ganze Zeit zögert, ne? Also ich meine, natürlich, sie hat jetzt für die Drachen so ein paar Leute geopfert, aber er lässt da ja einen ganzen Landstrich oder eine Stadt quasi in Feuer aufgehen, das ist schon dann ziemlich hardcore und das drückt, glaube ich, die Zuschauer dann auch eindeutig in eine bestimmte Richtung, was so Sympathien angeht.
Ich fand auch krass, dass das jetzt einfach so seine kurzfristige Lösung ist. Also wir hätten, so habe ich das verstanden, ne, dass er ja nach Dragonstone flog und sah, oh Gott, da sind ganz viele Drachen. Und dann ist er so wütend oder schlecht gelaunt oder irgendwie puppig, dass er sagt, so, ach, dann verbrennen wir hier einfach mal so einen kleinen, also nicht klein, einfach einen Ort. Und das finde ich natürlich schon, ist sehr, wir haben ja schon gesagt, diese Entwicklung zum Bösewicht ist natürlich da sehr eindeutig. Und ich fand auch, der Blick war auch sehr so soapy irgendwie. Leider.
Hat der Ort denn eine strategische Komponente oder so? Nützt der ihn irgendwas oder ist es einfach nur so ein Statement?
Ich weiß es nicht ganz sicher, aber ich glaube, dadurch, dass es nah bei Dragonstone ist, könnte es auch Versorgung für Rhaenyras Hauptquartier garantieren. Mhm. Einfach weil dort ja, das in der Nähe ist. Oder Hannah, weißt du da mehr?
Ja, genau. Ich, wenn wir uns die Karte so angucken, das ist so die Spitze von dem, wie heißt es, die Gurgel, glaube ich, heißt, ne? Dieser Golf in Anführungsstrichen. Wird nachher ja auch nochmal genannt, wo dann auch die Corlys und hinfahren, wo auch die Blockade öfter ist. Ich glaube wirklich, dass es eher so ein bisschen dieses Zeichen ist, who cares, ne? Ich verbrenne das jetzt einfach. Und das ist natürlich schon bitter. Also einfach da Tausende von Menschen zu verkohlen.
Ja, genau. Rhaenyra wägt 4 Folgen lang ab, ob man unschuldige Menschen mitfinanzieren kann. Und Aemond so, Kriegsverbrechen, dupdi-dupdi-du und ja, macht das einfach.
Wobei man auch sagen muss, ich meine, Rhaenyra hat ja auch gerade irgendwie 20 Dragon Seeds verbrannt, ne? So.
Ah ja, stimmt. Da war ja was.
Also vielleicht nur 20 statt 1000, aber ja, also ich glaube, das ne, so ganz freisprechen können wir sie da auch nicht.
Dann bin ich auf dem Rhaenyra-Auge blind. Aber genau, dann jetzt wirklich nach King's Landing. Das war natürlich noch nicht King's Landing, auch wenn es eine Aktion der Grünen war. Dort sehen wir den König Aegon, der seine einjährige Schmerzmittelsucht aus dem Buch, also so wird es im Buch beschrieben, in einen kleinen Schluck Rum umwandelt, für die Serie ein bisschen verkürzt. Und dann kommt ja auch der liebe Larys und hat wieder einen super Plan. Wie findet ihr denn das? Also könnt ihr euch wirklich vorstellen, dass Aegon nochmal so ein Comeback dann machen kann, wenn jetzt wirklich der Krieg eskaliert und er es irgendwie in Essos dann aussitzt und dann als der Gute sich nochmal darstellen kann?
Ich glaube schon, tatsächlich. Also wenn er sich einfach aus der Schusslinie bringt. Und ich meine, der Plan mit dem Gold und in Braavos, das klingt ja eigentlich auch ganz nett. Wir machen uns da so ein schönes Ding am Strand von Braavos, wenn es denn da einen gibt, und darben an dem Gold. Ja, also... Aber ich meine, er sagt ja auch selber, warum sollte ich denn zu den Goatfuckers gehen? Das ist so ein bisschen so sein Ding, dass er immer noch nicht begreift. Ja, eigentlich hat er da, wo er jetzt ist, eine schlechte Chance. Und er könnte ja auch jederzeit von Aemond auch irgendwie wieder irgendwie getriezt werden oder Schlimmeres eigentlich, denke ich mir. Also sollte er da vielleicht auf den Foot hören und sich da erstmal einen schönen Lenz machen.
Ich bin froh, dass es keinen Drachen namens Goatfucker gibt, da es schon Schiedsdealer gibt.
Und er spricht natürlich auch sehr explizit über seinen Penis, was mit dem passiert ist, wo ich mir dachte, too much information, Junge, aber irgendwie witzig war es doch schon.
Ja. Ja, ich glaube, das sollten wir nicht vergessen, dass Aegon ja in der Serie nur in Anführungsstrichen 2 Kinder hatte, ne? Also sprich, sein Sohn wurde ja umgebracht, er hat ja nur noch eine Tochter, oder? Er hat... Oder
genau.
Sind es Zwillinge? Nee, doch, es sind Zwillinge.
Das waren aber Zwillinge.
Aber der kleine andere Bruder ist ja nicht vorhanden, ne?
Ja, Maegor heißt er, glaube ich, der fehlt in der Serie.
Und das Ding ist natürlich, deswegen ist diese ganze Penisgeschichte nicht so irrelevant, Adam, weil wenn der keine Nachfolgen mehr produzieren kann, in Anführungsstrichen, sorry, das jetzt so auszudrücken, dann ist natürlich die Frage, was für ein König ist er da eigentlich noch? Ne? Also er müsste ja theoretisch seine Tochter zur Thronerbin machen, aber das würde natürlich den ganzen Krieg wieder ad absurdum stellen. Deswegen ist da natürlich auch eigentlich eine interessante, also das geht weiter als sein Penis, ich weiß nicht, im Feuer explodiert ist oder was auch immer.
Ja. Trotzdem sehr schmerzhaft, die Vorstellung.
Ja, auf jeden Fall. Und natürlich, wie du sagst, also ich glaube, das sagt Laris, glaube ich, auch explizit, Aemon kann dich jederzeit umbringen. Ne? Da hindert ihn nichts dran. Und was ich mich nur frage, warum macht das Laris überhaupt? Wenn er das ganze Gold aus Harrenhal weggeschafft hat, warum macht er das nicht alleine? Ich würde doch alleine einfach nach Braavos gehen und mir da irgendwie meine Füße im Sand baumeln lassen und nicht jetzt noch hier Aegon mitnehmen. Und klar, nachher, wenn er zurückkommt, das ist ja auch die Devise, wenn du zurückkommst, dann haben wir wieder die Macht und dann bist du irgendwie, wie kannst du heißen? Ne? Und dann ist natürlich sehr bitter, weil das natürlich auch wieder eine Referenz ist. Aegon will ja dann The Realms Delight heißen, was ja eigentlich immer der Name von Rhaenyra war.
Ja, also ich glaube, wenn er wirklich doch so langfristig denkt, dann sieht er, dass das eigentlich eine gute Chance haben könnte, wenn sich alle erstmal umgebracht haben gegenseitig und nur noch Aegon da ist. Und wenn er dem dann künftigen König wieder oder wirklich dann auch der auf dem eisernen Thron sitzt, so das Leben gerettet hat, dann kann er sich, glaube ich, extrem große Belohnungen dafür auch erhoffen. Ne? Also wer weiß, was er dann für Ländereien auch noch zugeschustert kriegt. Ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Wette, denke ich.
Gibt's für den Foot denn einen geileren Titel als Hand noch? Also so? Oder ist das schon ein guter Titel dann für ihn, wenn er jetzt zurückkehren würde? Das war so mein Gedanke.
Ich weiß nicht, was er noch alles will. Wahrscheinlich will er noch andere Ländereien oder sowas, ne? Weil Harrenhal scheint ihn ja, sag ich mal, als Ort nicht unbedingt zu interessieren. Mhm. Ich finde, die Wette ist nur relativ riskant, weil da sind so viele Variablen drin. Ich finde, es ist eine relativ Wette, die, weißt du, eine schlechte Quote hätte.
Und er könnte ja auch jederzeit an seinen, vielleicht, wenn die Meister irgendwie Mist bauen oder so, oder wer ihn da auch immer verarztet, er könnte ja vielleicht auch so einfach an den Verletzungen sterben. Man weiß es ja nicht, ob die wirklich alles irgendwie erwischt hätten oder so. Oder wenn er jetzt ein Alkoholproblem entwickelt mit dem Rum, das wäre ja auch problematisch so für seine Zukunft wahrscheinlich.
Und er muss ja erstmal wieder zurückkommen, weißt du, er hat ja auch keine Armee oder irgendwas. Wer weiß, auch wenn die sich nachher abschlachten, da wird ja irgendwie eine andere Art von Machtvakuum entstehen. Aber er hat nichts. Er hat einen König, in Anführungsstrichen, der keinen Penis mehr hat und eine Tochter. Und er hat Geld. Und klar, dann kann er sich eine Armee irgendwie in Essos zusammensuchen oder in Braavos oder was auch immer. Aber ich finde, die Wette ist relativ riskant riskant im Sinne von, ob sie erfüllt wird.
Dann mache ich noch die Verschwörungstheorie, um es ein bisschen interessanter vielleicht zu halten, dass er Aegon austrickst und ihn eigentlich an Rhaenyra ausliefert und hofft, dass sie ihn dafür belohnt. Vielleicht.
Oh. Also die Wette, fände ich, wäre sinnvoller fast.
Schon irgendwie, ja. Andererseits hat er ihren Lover umgebracht, seinen Bruder, ne? Den, wie hieß er nochmal? Harwin Strong.
Ach, stimmt. Aber weiß Rhaenyra das? Ich glaube, sie weiß es nicht, oder?
Nee, ich glaube... Also wenn Sir Simon das weiß, wer weiß, wie geheim das dann wirklich alles ist. Na gut. Ja, Simon und Rhaenyra lernen sich auch kennen, da kommen wir später noch dahin. Aber ich würde ganz gern in King's Landing noch bleiben. Wir kommen dann nämlich zu der Szene, wo Aemon versucht, Helaena dazu zu zwingen, endlich auch zu kämpfen. Da habe ich ehrlich gesagt online auch recht viel Kritik daran gesehen, also in beide Richtungen. Natürlich ist es unfassbar grausam, wie Aemon da vorgeht und sie bedrängt, aber gleichzeitig auch die Frage, ob es nicht eigentlich wirklich Helaenas Pflicht wäre, in so einem Moment jetzt ihren Dienst zu leisten quasi. Denn die armen Soldaten am Boden, die können ja auch nicht einfach Nein sagen. Wie seht ihr das?
Ja, das war schon sehr harsch, wie er da mit ihr vorgegangen ist, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig denke ich mir, sie sagt ja sogar, dann gehe ich halt auf den Drachen und verbrenne niemanden. Also was will er da machen, wenn sie das jetzt als Lösung machen würde? Und die Frage ist, was ist seine Alternative zu Helaena tatsächlich?
Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich hat er recht, ne? Sie muss irgendwie jetzt eingreifen, weil er natürlich keine Chance hat, auch mit Vega gegen diese ganze Drachenübermacht irgendwie anzutreten. Ich fand es halt so ein bisschen dämlich, wie er da vorgegangen ist. Ich meine, er stürmt da irgendwie rein, er packt sie ziemlich rabiat, finde ich, am Arm und will sie jetzt dazu zwingen, wo ich immer denke, so okay, so ein bisschen psychologisches Einmaleins würde ich jetzt Aemon auch zutrauen, im Sinne von, wie kannst du sie jetzt davon überzeugen? Ich glaube nicht, indem du sie irgendwie am Arm packst und zwingst dazu. Also das fand ich ein bisschen dämlich, aber ich glaube, das sollte jetzt auch
Er versucht es ja später noch ein bisschen sanfter dann, in einem späteren Moment. Da hat er die Strategie nochmal geändert.
Genau, das macht auf jeden Fall mehr Sinn. Aber klar, ich meine, natürlich würde man das verlangen von Helena. Aber wie wir, glaube ich, ja immer schon sagten, ne? Wir nannten Dreamfire auch mehr den Emo-Drachen. Der ist auch ganz schön, oder sie ist auch ganz schön alt. Ne? Wir hören das nachher auch nochmal explizit von Rhaenyra, die ja sagt, dass Dreamfire geboren wurde, als Aegon der Erste noch regierte. Also es ist wirklich ein sehr, sehr großer eigentlich, also ich glaube, so groß ist er nicht, aber ein sehr alter Drache, der aber natürlich, oder die natürlich noch nie richtig im Krieg eingegriffen hat. Ja, schwierige Situation für Aemon, muss ich ganz ehrlich sagen.
Groß ist, glaube ich, Dreamfire aber schon tatsächlich. Und sie ist, glaube ich, sogar die Mutter von einigen Drachen. Also unter anderem von Caraxes und Maelys, wenn ich mich nicht irre. Das können wir nochmal, vielleicht unsere Drachenexpertin sich dazu nochmal Stellung beziehen lassen, ja. Wenn wir das gleich auch machen wollen, wo Helena dann ihm so ein bisschen eröffnet, was sie so alles gesehen hat und dass es eh nichts ändert, ob sie jetzt mitkämpft oder nicht. Oder also wir haben ja hier einige Enthüllungen in der Folge über Helena, was ihre Hellseher-Kräfte angeht. Teilweise auch ein bisschen verwirrend, da würde ich gleich auch noch gern drüber reden. Aber sie scheint ja wirklich alles schon zu wissen und sie spoilt uns hier eigentlich die ganze Story, oder? Weil sie sagt Aemond, dass er vom God's Eye verschluckt wird, das ist ein See in den Riverlands. Sie sagt, dass Aegon wieder auf den Thron zurückkehren wird, auf einen Wooden Throne, also hölzernen Thron. Da wäre meine Frage auch, was könnte dieser hölzerne Thron bedeuten? Habt ihr eine Idee?
Ich nicht.
Also ich denke, ja, die Frage wird natürlich sein, wenn er nicht auf dem eisernen Thron sitzt, ob er dann vielleicht zurückkehrt und auf einem anderen Thron sitzt, ne? Das, glaube ich, ist die Frage. Aber du hast schon recht, da wurde wahnsinnig viel drin verraten.
Ja. Also ich weiß ja nicht, deutet das vielleicht so sein Exil an, was wir auch am Ende der Folge dann schon sehen? Ich meine, er kann ja auch, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber so Exilkönig da erstmal sein und dann, je nachdem, ob dann irgendwie bei irgendeiner Schlacht irgendwas passiert, dann könnte da ja noch irgendwie der eiserne Thron eingeschmolzen werden oder sonst irgendwas.
Mhm. Ich habe bei Eisernat oder beim hölzernen Thron auch so ein bisschen an Bran denken müssen tatsächlich, der in seinem Holzrollstuhl saß. Vielleicht hat Helena da irgendwie aus Versehen zu weit geschaut und irgendwas missverstanden und hat da irgendwie den Bran nur von hinten gesehen und gedacht, das ist vielleicht Aegon oder so. Na gut, der hat andere Haarfarbe, aber Wooden Throne klingt für mich auch so ein bisschen nach so einem Rollstuhl. Also irgendwas, ja, ist auf jeden Fall interessant. Und ja gut, wir haben es glaube ich auch sogar schon mal bei Game of Thrones gehabt, wo Joffrey und Sansa vor diesem Drachenschädel stehen. Da hat nämlich Joffrey damals auch schon House of the Dragon ziemlich weit gespoilert, also auch wie es mit Rhaenyra und so weiter geht. Es ist immer die Frage, ob das so am Ende die Spannung vielleicht auch ein bisschen killt, wenn wir das eigentlich alles schon wissen. Also nicht nur BuchleserInnen, sondern auch jetzt durch die Serie selbst.
Witzigerweise war mein erster Gedanke an den Driftwood Throne, weil das ja auch Holz ist. Und dann dachte ich mir, vielleicht kann Corlys ja Aegon überzeugen, sein Driftwood
zu übernehmen. Wenn sonst keiner will. Der unbeliebteste Thron in Westeros gerade. Niemand will den.
Nur kurzer Disclaimer, wenn ihr es hier einmal kurz klopfen hört oder hämmern oder so, bei mir wird gebaut. Also ich hoffe, es ist nicht allzu störend, aber nur, dass ihr euch nicht wundert, sorry.
Und da gerade der Wooden Throne bei dir angefertigt.
Genau, der Wooden Throne wird bei mir geschmiedet im Hintergrund.
Habt ihr noch was zu Aemond und Helena oder zum Anfangsteil von King's Landing?
Nee, ich glaube, du hattest es nur noch erwähnt, dass sie ja auch sagt, sie möchte niemanden verbrennen. Ne? Also ich finde, das ist ja auch eindeutig. Ich denke ja auch, es wird ja auch Aemond nichts bringen, wenn sie mitreitet und mitfliegt, aber dann sagt, okay, ich sag nicht Dracarys oder so. Ne? Also das ist ja auch nochmal relevant irgendwie.
Würde sie sich denn, besteht bei ihr die Gefahr, dass sie sich selbst irgendwie opfert oder dass sie sich einfach selbst auch verbrennen lässt? Meint ihr so? Weil ich meine, so wie wir sie jetzt so sehen, so manchmal ein bisschen apathisch, pazifistisch, und einfach auch so ein bisschen passiv. Ist das eine reelle Gefahr bei ihr einfach als Figur?
Vielleicht macht sie es so wie bei Doctor Strange oder bei Endgame, der schon gesehen hat, wie alles ausgehen muss. Und wenn sie weiß, dass ihre Rolle erfordert, dass sie sich irgendwie opfert oder so, würde sie es wahrscheinlich machen. Weil sie scheint ja doch sehr investiert auch im größeren Ganzen zu sein, dass irgendwie, ja, dass es der Welt gut geht und alles irgendwie wieder in Ordnung kommt. Also aus dem Grund heroisch könnte ich es mir schon vorstellen. Ansonsten, glaube ich, wäre es ihr einfach lieber, wirklich auch ihre Ruhe zu haben und mit ihren Käfern zu spielen. Also sie hat sich das ja auch alles nicht ausgesucht.
Aber da dachte ich mir ja immer, warum ist sie denn nicht, also hier, wir haben ja auch die andere Szene, wo Addison sie fragt, komm, lass uns verschwinden. Und sie doch auch fragt so, ja, wohin denn? Theoretisch würde ich doch meine Mutter und mein Kind irgendwie auf den Drachen packen und einfach Gold mitnehmen und wirklich nach Braavos fliegen oder sonst wohin.
Ja,
sie kann sich ja relativ leicht da rausnehmen.
Ja, aber ist dann auch die Frage, wie sicher man dort ist, ne? Weil sie werden halt immer sehr, sehr vielversprechende Geiseln dann auch. Dann kommt irgendein Straßenräuber, sieht die und verkauft sie an Rhaenyra oder ich weiß nicht. Das kann ja immer alles passieren dann.
Ja, du brauchst natürlich genug Geld, ne? Du brauchst genug Geld, um deinen Schutz auch zu sichern. Aber trotzdem, ich hatte wirklich das Gefühl, dadurch, dass sie einen Drachen hat, klar, dann ist sie auch gefährdeter, weil man sie erkennt. Aber ich meine, sie hätte ja auch genug Geld, um da jetzt vielleicht verkleidet sich auf ein Schiff zu setzen und wegzufahren.
Stimmt. Ja, oder auch wieder der Trick, einfach die Haare färben. Wäre sie schon wirklich unauffälliger. Helena sah in der Folge, finde ich, allgemein in jeder Szene völlig anders aus. Also es lag oft daran, ob sie ihre Haare jetzt offen hatte oder hinten als Zopf. Aber ich habe sie teilweise gar nicht wiedererkannt. Also auch in der Szene, wo sie und Eamon da draußen sich unterhalten, dachte ich tatsächlich erst, das ist jetzt wieder die Mutter von Daemon, die wir mal in der Vision gesehen haben. Also es macht natürlich Sinn, beides Targaryen-Frauen, dass sie sich irgendwie ähneln. Aber Helena oder die Schauspielerin Fia Saban, die war da irgendwie recht wandelbar, finde ich, in der Folge.
Ich fand aber auch, das Make-up war ein bisschen off irgendwie in der Folge. Also auch nachher, wenn wir Missaria und Rhaenyra auf der Klippe da sehen in Dragonstone, hatte ich auch das Gefühl, dass da irgendwie mehr Make-up irgendwie vorhanden war. Also ich weiß nicht, ob das so ganz stringent ist auch, Make-up-technisch.
Ich glaube, bei der Vision war es ein bisschen beabsichtigt, dass man nicht direkt wusste, wen Daemon da am Ende sieht. Aber ansonsten, würde ich, glaube ich, auch zustimmen, wie ihr es meint.
Genau, das kann natürlich gut sein. Ja, zu der Vision kommen wir gleich. Springen wir noch einmal nach Dragonstone, um zum nächsten Handlungsort zu kommen. Ja, Adam, warum ist Ulf, wie man in Österreich sagen würde, so ein Ungustel auf einmal? Es kommt schon ein bisschen plötzlich, oder?
Weiß ich nicht. Ja, diese Essszene, wo er beweist, dass er keine Manieren hat und irgendwie nur an sich denkt. Also das war ja bisher auch nicht subtil so, dass Ulf tatsächlich sehr egoistisch, egoman unterwegs ist. Da sind irgendwie Hugh und Adam ein bisschen freundlicher und zurückhaltender, aber er halt denkt sich auch, jetzt bin ich hier bei der Königsfamilie, bin Drachenreiter, bin eine große Nummer, jetzt kann ich auch mal hier auf den Putz hauen, auch wenn alle anderen ihn dazu mahnen, bitte mäßige dich doch mal, bitte zeig doch mal Manieren und so. Also ich weiß nicht, ob das gut gehen wird auf Dauer. Ich glaube, da gibt es zu viele Reibungspunkte tatsächlich zwischen Ulf und den anderen.
Ja, was mich immer so ein bisschen verwirrt ist, ich meine, er geht ja auch aktiv in den Streit. Also wir haben ja auch diese Szene, ne, mit Jace, wo er dann ja auch hi hier Jace, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Also es ist ja genau das, was
Jace gerade irgendwie... Guck doch mal deine Haare an, wie schön deine Haare sind.
Deine schwarzen Haare.
Sind doch alle Bastarde hier, oder?
Genau. Wirklich. Also da denke ich wirklich so, read the room, ne? Also ich glaube, er will den Raum gar nicht lesen und will einfach komplett da irgendwie Terz machen irgendwie. Und das verstehe ich halt nicht so, weil natürlich dieses Ungehobelte ist ja auch selbstverständlich, dass er da jetzt keine Tischmanieren hat oder ähnliches, ne? Das soll ja auch so ein bisschen diese Klassenunterschiede natürlich ja auch hervorbringen. Und wir sehen natürlich auch Adam, dem das ja irgendwie auch fast peinlich ist, und Hugh, der da auch viel zurückgenommener ist und ihn auch noch fast so ein bisschen zurückweist. Aber ja, ich glaube, im Endeffekt sollte uns das ja auch deutlich machen, dass kann man denen wirklich vertrauen? Denn im Endeffekt sagt sie ja auch, ne, ihr seid irgendwie, ihr könntet Lords werden, oder dann müsst ihr euch anders verhalten, wenn ihr Lord seid. Und dann sagt er ja auch so, hey, ne, ich bin noch kein Lord. Wann werde ich ein Lord sein? Also man merkt ja auch, dass er vielleicht auch vor allem mehr will.
Ja, also das finde ich tatsächlich auch fair, wenn man ein Drachenreiter ist und kriegsentscheidend quasi, dann finde ich hier so einen Ritterschlag schon echt ein bisschen...
Ja, aber noch nichts geleistet und schon Lord sein möchten, das ist auch ein bisschen dreist, finde ich, oder?
Aber ist das noch nichts geleistet, Adam? Ich finde, dass du da rumgekrochen bist im Drachenpupu und diesen Drachen bestiegen hast. Ich finde, das ist schon ganz schön viel geleistet.
Ja, dann vielleicht die Vorstufe zum Lord, irgendwie Lörtchen oder was weiß ich, ob es da vielleicht noch irgendwas gibt.
Kleiner aber Lord.
Ja, kleiner Lord, richtig.
Ich fand aber auch interessant, da waren ja noch so ein paar Informationen gegeben, dass die ja auch so den Unterricht so ein bisschen schwänzen, also Ulf schwänzt den Unterricht ein bisschen, dass denen natürlich auch was beigebracht wird, dass sie in 2 Tagen wollen wir irgendwie, das war ja so der Plan von René, der mich auch ein bisschen verwirrt hat, lernt eure Sätze in Anführungsstrichen, eure Vokabeln, und dann fliegen wir in 2 Tagen irgendwie nach Old Town und zu Lannisport und zerstören da irgendwie alles und verbrennen die alle. Und dann dachte ich mir, okay, das ist jetzt auch so eine ganz andere Ansage, als was wir von René kennen.
2 Tage Power-Onboarding bei denen, das muss reichen.
Genau. Wir müssen beim Zerstören müssen sie eh nur Vokabel scannen, das kann natürlich nicht so schwer sein, diese eine Vokabel. Aber ja, da sehen wir ja dann tatsächlich bei diesem sehr forschen Plan, den Rhaenyra mit Corlys ausgeheckt hat, jetzt den Vorteil schnellstmöglich zu nutzen, dass der liebe Hugh, der irgendwie noch so ein, ja, auch ein soziales Gewissen hat als Familienvater und alles, der scheint ja nicht so happy zu sein. Also das dementsprechend, dass er jetzt sieht, dass Rhaenyra wirklich auch so vorgeht, ist für mich fast schon der zweite Wackelkandidat bei den Drachenreitern. Also Ulf natürlich ziemlich frech, aber auch Hugh scheint ja nicht super happy damit zu sein, ne?
Ja, ich glaube, wenn du natürlich erlebt hast, wie deine Tochter auch gestorben ist durch jetzt, sag ich mal, die Nahrungsversorgung oder das Nichtbezahlen von Lords, ne, wir erinnern uns daran, dass Aegon, ne, also die Schmiede nicht bezahlt hat. Und jetzt ja auch Aemon vorher schon sagt, dass er jetzt einfach die Schiffslieferung da irgendwie dicht macht, weil er nicht mehr mitbekommt, was da ist. Das, ne, die einfache Bevölkerung ist denen ja relativ wurscht. Und er hatte ja, glaube ich, vielleicht auch gehofft, dass Rhaenyra da anders denkt. Und jetzt sagt sie am Tisch, ja, und dann verbrennen wir die einfach alle.
Gut ist. Aber denken denn die Grünen auch anders in der Hinsicht? Also eigentlich ist denen die einfache Bevölkerung doch auch so ein bisschen egal. Oder sie haben sich schon Fettnäpfchen erlaubt. Ich denke nur an die... an das Aufhängen der Rattenfänger da zum Beispiel, oder?
Ja, aber das ist, glaube ich, das Problem. Ne? Du fragst dich natürlich, wenn du jetzt so mächtig bist und die herrschende Kaste da, die Bevölkerung so egal ist, sollte da nicht vielleicht jemand anders herrschen?
Ja, ja. Also die dritte Kandidat quasi, der Ralph Nader oder so, den es da noch gibt.
Zu dieser E-Mail am Anfang, dass Rhaenyra gerade so overpowered ist, ich finde tatsächlich alle ihre Machtquellen ziemlich wackelig auch. Also ihre Drachenreiter kann sie sich noch nicht hundertprozentig drauf verlassen. Corlys sagt ja auch recht unverblümt, ey, ich mache das nicht aus Überzeugung, sondern nur, weil ich meiner Rhaenys schuldig bin. Meiner Queen who never was. Und Daemon sowieso schon lange ein Problem für Rhaenyra. Wir sehen auch immer mehr in dieser Staffel, dass Jace sich so ein bisschen gegen sie auflehnt. Also so eindeutig übermächtig finde ich Rhaenyra tatsächlich gar nicht.
Ja, die Triarchy kommt dazu, ne? Ja, stimmt.
Genau. Und eine Sache, die mir bei der Szene noch aufgefallen ist, weil ich gerade schon Jace erwähnt habe, er hat ja so ein bisschen ein Problem damit, dass jetzt diese neuen Dragon Seeds irgendwie zu sehr in die Targaryen-Familie aufgenommen werden und vielleicht auch ihn bedrohen. Da finde ich das generelle Setting irgendwie auch, die bei so einem Familiendinner abzuholen, nicht so super sensibel von Rhaenyra. Also man könnte eigentlich auch diese Drachenreiter-Ebene so ein bisschen professionell behalten in irgendwelchen Konferenzen, aber so wirklich sich wie so eine Familie bei Thanksgiving zusammenzusetzen, ist dann vielleicht auch nicht der richtige Botschaft.
Aber schon von der Bildsprache eindeutig geteilt, dass die neuen Drachenreiter ja am Ende der Tafel sitzen und die anderen dann an der anderen so, von wegen wie so ein super langer Tisch quasi getrennt. Das hat ja auch die Bildsprache der Episode einfach übertragen, finde ich.
Aber ich dachte gerade, das sollte das ausdrücken, Bjarne, dass das jetzt ja auch Targaryens sind de facto. Und dass das jetzt fast familiär ist und dass man aus familiären Gründen jetzt zusammenhält, weil wir jetzt die Drachenreiter sind.
Ja, da musst du auch die Schwipschwager erdulden, die es da manchmal gibt, die du vielleicht nicht so möchtest, aber die haben halt Drachen, die sind dir jetzt nützlich, genau. Der Ulf, der einen zu viel trinkt, den musst du jetzt auch irgendwie jetzt erstmal tolerieren, ja. solange es keine andere Option gibt.
Ne, ich verstehe es auf jeden Fall an die neuen Drachenreiter, aber ich hoffe, Rhaenyra hat das vorher mit Jace nochmal besprochen, weil sonst wird das wahrscheinlich bei ihm auch wieder nicht so schöne Gefühle wecken.
Ja, wahrscheinlich nicht so richtig, denn dann kommt ja auch die Nachricht, ne, von dem Maester. Ich hoffe, wir wollen da vielleicht schon mal hingehen, dass halt in Harrenhal irgendwas passiert sei, eventuell ein Verrat droht, ne? Sir Simon Strong, ne, schreibt ihr und dann steht sie ja auf und will aktiv eingreifen und wen nimmt sie mit? Nicht Jace, sondern Adam.
Ja,
ja. Das sind natürlich gute Flugstunden für ihn zum Üben. Aber ja, das ist natürlich auch irgendwie eine Botschaft. Es macht aber auch Sinn, dass man natürlich den Vizepräsidenten Jace sozusagen nicht im selben Flugzeug hat. Also das finde ich eigentlich aus der Sicht schon sinnvoll. Aber ihr Satz, I will not allow it, einfach, jetzt ist sie wirklich done mit Daemon. Es reicht jetzt. Aber bevor wir zu der Wiederbegegnung der beiden kommen, würde ich sagen, steigen wir in Harrenhal mal chronologisch ein. Da haben wir nämlich davor auch noch ein paar Momente. Wir erfahren, dass Caraxes Schweine lieber mag als Schafe. Gut zu wissen. Wir sehen, dass das Daemon jetzt den Plan ausgeheckt hat, dass er seine neuen Flussritter möglichst schnell zur Hauptstadt führen will und damit den Lannisters ein Schnippchen schlagen will, die ja auf dem Weg nach Harrenhal eigentlich sind, um ihnen dort zu begegnen. Aber er möchte vorher schon zur Hauptstadt und sie überraschen. Und ein gewisser Alfred Broom taucht auf einmal wieder auf und versucht, Daemon dort zu manipulieren. Erstmal schön, dass er einfach von Daemon auch dafür ausgelacht wird oder überhaupt, dass er jetzt auftaucht und Rhaenyra anscheinend endlich mal jemanden geschickt hat. Und dann sehen wir im Godswood, wie die beiden reden und dort fand ich tatsächlich auch dieses geflüsterte Traitor vom Wind so ein bisschen unfreiwillig lustig. Das hat mich so ein bisschen an Rick and Morty erinnert, wo Jerry immer Loser genannt wird vom Wind. Aber,
habt ihr das gehört, ohne Untertitel angehabt zu haben? Weil ich hatte Untertitel an, habe ich immer. Und ich habe es nur deswegen gesehen, dass da was vorgefallen ist. Und danach reagiert ja er ja darauf, auf dieses Traitor tatsächlich. Also das war schon sehr subtil eingebaut.
Ich habe es vorher auch nicht gehört, ohne Untertitel.
Ich dachte auch erst, es ist vielleicht Sir Simon. Denn er hat es ja so überhört und so aus der Ferne versucht einzugreifen. Verräter! Ja, aber Damon hat oder Rhaenyra hat natürlich Glück, dass Damon gerade geläutert wurde, frisch geläutert, sonst vor ein, zwei Folgen wäre Alfred wahrscheinlich mit seinem Versuch noch erfolgreicher gewesen. Aber ja, warum ist Damon eigentlich geläutert? Kommen wir mal zu dem, ha? Zu dem Trailer für Game of Thrones. Hannah, ja. Möchtest du da mal deine Gefühle zu ausdrücken? Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst.
Puh, also vielleicht können wir die Szene ja einmal, was wir da sehen. Also erstmal sitzt ja Alice weinend an seinem Bett und dann gehen sie zum Godswood. Und dort sehen wir ja, auch wenn ich es richtig gesehen habe, einen Green Man, ne? Also diesen kleinen, das kleine Wesen mit den Antlers, mit den Hörnern. Mhm. Und das ist ja schon mal sehr ungewöhnlich. Und wir wissen ja auch, dass alles rund um Harrenhal ja eine wahnsinnig mystische und magische Welt ist. Ne? Wir haben ja auch den See erwähnt, der da drumherum ist. Also das ist alles sehr, sehr magisch. Aber dass wir so einen Greenman sehen, ist schon sehr ungewöhnlich.
Ja. Und dann die Magie ist stark im Zeitalter der Drachen, das ist ja so die Faustregel auch.
Hm. Und dann musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, wir haben es nicht erwähnt in der letzten Folge, aber dann fasst er ja das Gesicht des Godswood an, des Baumes an, und wenn ihr das Making-of gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass dieses Gesicht eigentlich nach George R. R. Martin geformt wurde. Jo.
Hätte ich nicht erkannt, den Baum George R. R. Martin.
Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weißt du, dass er, ja wirklich, dass er da so drauf patscht, und dann beginnen also die Visionen. Also was ich hier aufgeschrieben hatte, ist, er sieht anfangs gleich Bloodraven. So viel können wir sagen, das ist auch natürlich Three-Eyed Raven bekannt, auch aus Game of Thrones, da ist schon der erste Rückbezug. Haben wir ja auch schon in der Mutterserie öfter gesehen, in einer meist älteren Variante, hier in einer sehr jungen Variante, immer gut zu erkennen an dem blutroten Mal auch im Gesicht. Also dass genau. Da
Brynden Rivers, Bloodraven, der wird ja auch in der neuen Game of Thrones Spin-Off-Serie A Knight of the Seven Kingdoms eine Rolle spielen. Zumindest ist das ungefähr seine Zeit.
Genau, und da ist natürlich ungewöhnlich auch, wie er aussieht, also auch was seine Augen angeht und sowas. Also das ist ganz interessant, wie dort vielleicht das umgesetzt wird. Wir sehen auch wieder so ein Blick aus dem Wolf vielleicht heraus, wie wir es kennen aus Game of Thrones, und dann natürlich auch White Walker, beziehungsweise ein White Walker und eine ganze Armee. Da musste ich kurz pausieren, weil meine Freundin in dem Moment sagte, ist das Damon?
Ja, das ist interessant. Im Internet geht das nämlich rum so. Und da kann man, glaube ich, klarstellen, dass die White Walker sehr viel älter sind, glaube ich, als Damon noch. Also die marschieren, glaube ich, schon ganz viel und ganz lange da herum. So, das habe ich mich mal ein bisschen reingelesen. Adam. Weil ich auch irgendwann mal tatsächlich so die Frage mir gestellt habe, könnte Damon irgendwann der White Walker König werden? Aber nein, ich glaube nicht.
Ja, es gab ja schon mal eine lange Nacht oder einen langen Winter vor 8000 Jahren ungefähr in der Zeitlinie. Deshalb gibt's auch so ein bisschen die Theorie, dass das eigentlich nicht der White Walker oder der Night Walker ist, den wir dann bei Game of Thrones später haben, sondern der aus der Vergangenheit. Weil eigentlich diese Weirwood Trees, die wir dort haben, die können nicht in die Zukunft Bilder zeigen, sondern eigentlich nur aus der Vergangenheit. Aber natürlich sehen wir dann auch die Zukunft. Also Hannah wird jetzt gleich sagen, was wir noch alles zu sehen kriegen.
Genau, wir sehen dann sehr viele tote Drachen. Ich fand, das war auch ein wahnsinniges Bild, wie sie da so in dem Blut liegen. Tote Menschen natürlich drumherum. Anscheinend Damon, der da durchwartet, durch diese Leichenberge, und dann auch, so scheint es zumindest, ertrinkt. Also zumindest sehen wir ein großes, dass er ins Wasser, irgendwie im Wasser ist und untergeht. Also das fand ich, war auch ein krasser Moment, was jetzt vielleicht die Vorsehung angeht oder ähnliches. Und dann kommt natürlich der rote Komet, den wir auch aus Game of Thrones kennen, die Eier im Feuer, die Dracheneier im Feuer, und natürlich eine wunderschöne Szene, wo wir natürlich alle denken, das ist Daenerys von hinten, wo die drei Drachen schlüpfen.
First of her name?
Ja, ich glaube schon. Und final Rhaenyra auf dem Thron. Und ich denke, dass das einer der wichtigsten Momente auch ist, warum es jetzt zur Umkehr kommt von Damon. Ne, das, glaube ich, ist so die zentrale Szene, und dann taucht Helena auch auf, wo ich mich fragte, ist sie da mit drin? Also ist es dann vielleicht Helena live, in Anführungsstrichen, die dann einfach umherwandert in die einzelnen Visionen, oder ist es eine Vision von Damon?
Ja, das ist wirklich schwierig, was die Mythologie auch im Buch angeht. Also ich kann mir vorstellen, dass George R. R. Martin, als er das gesehen hat, wieder mehrmals schlucken musste. Aber eigentlich sind ja nämlich die Drachen-Dream, also die Dragon-Dreamer, sowie Helena, eine völlig andere Art von Magie, also so altvalyrisch, als die Greenseer, also das, was Alice Rivers dort macht mit den Weirwood-Trees. Das hat eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun, dass die anscheinend doch irgendwie eine Art von Kanal zueinander haben, dass sie da jetzt auch mit reinsenden kann. ist eigentlich ein bisschen merkwürdig. Ich habe auch den Showrunner Ryan Condal dazu in einem Interview gehört, der einfach nur meinte, ja, das wollen wir jetzt gar nicht weiter erklären. Es ist sicherlich spaßiger, wenn die Leute ihre eigenen Ideen dazu erfinden, aber ich habe irgendwie keine allzu sinnvollen Ideen, außer dass sie halt die Magie über einen Kamm scheren und alles irgendwie in einen Topf werfen.
Ich frage mich bei den Visionen tatsächlich ein bisschen, weil was danach passiert, ist ja recht eindeutig, obwohl wir da noch ein bisschen hingehalten werden. Aber sind diese Visionen unumkehrliche Visionen der Zukunft oder könnte man da irgendwie noch eingreifen? Weil ich glaube, mein Eindruck ist ja, dass Daemon diese Vision hat und sieht, ach, ich bin eigentlich nur so ein kleiner Bauer im großen Ganzen. Er denkt ja immer, ah, ich bin der große Macker, ich möchte jetzt und ich muss jetzt König sein, weil irgendwie habe ich das Recht dazu. Aber im Endeffekt sieht er dann, wie groß und wie lang diese ganze Geschichte noch werden kann und wie, also ich weiß nicht, wie wenig relevant er da ist und wie wenig Einfluss er wirklich hat auf diese 1000 Jahre später nach ihm. So, das ist so ein bisschen mein Takeaway von dieser ganzen Szene und warum er sich dann so entscheidet, wie er sich entscheidet.
Genau, es wird ja auch explizit von Helena, glaube ich, gesagt, ne? Du bist nur sozusagen ein kleiner Teil der Geschichte, ne? Und oder von der größeren Geschichte bist du nur ein ganz kleiner Teil davon. Ich finde immer, wenn es so auf du bist nur ein Teil der Geschichte, dann habe ich immer das Gefühl, ach, dann freuen sich die Autoren wieder und Autorinnen, weißt du, dass dann so Geschichte und irgendwie das Skript wieder so im Mittelpunkt steht. Ja. Und ich finde das immer so ein bisschen blöd, ehrlich gesagt.
Das ist total doof. Das ist wie bei Game of Thrones mit der Königswahl. Wer hat hier die beste Story und the power of a good story? Und da kann ich auch nur die Augen rollen. Hanna, du hast jetzt auch noch gar nicht wirklich gesagt, wie du das jetzt fandest, diesen Game of Thrones Trailer, den eingeschoben. Das interessiert mich immer noch sehr.
Ich war dankbar, dass wir ihn hatten und das und was daraus kommt, im Sinne von, dass Daemon jetzt sagt, okay, Rhaenyra, du bist die Königin. Weil ich dachte, okay, dann haben wir diesen scheiß Visionenteil endlich abgeschlossen. Also ich war dankbar für das Abgeschlossene davon, das Ziel des Ganzen. Dann wurde ich aber auch wieder pupig, weil ich dachte, ach, wofür das, also hätten wir das alles gebraucht, was vorher war. Da werden wir im Fazit wahrscheinlich noch dazu kommen. Inhaltlich und visuell fand ich es toll, also gerade diese Szene mit den Drachen und dann, wie das so umschwenkt in das Untergehen, also ich finde, da war auch regietechnisch und schnitttechnisch war es schön gemacht. Die Rückbezüge jetzt zu Daenerys und Co. brauchte ich jetzt nicht, aber ich glaube, das ist ja auch immer wichtig, irgendwie den Machern und Macherinnen, dass dann einfach der Bezug zu Game of Thrones, die Serie, auch besteht. Insgesamt war ich doch ganz happy damit. Wie fandet ihr es?
Ich finde jetzt interessant, wenn ich mir so hier meine Notizen angucke, es ist eine schöne Spiegelung zwischen Daemon und zwischen Aegon. Aemon. Denn während Daemon sich mit seinem Schicksal arrangiert und sich denkt, ja, okay, jetzt trete ich zurück für das große Ganze und ordne mich ihr runter, bende das Knie, also ich gehe aufs Knie für sie, ist ja die Reaktion von Aemond. Nein, Helena, off with your head, du Hexe. Alles, was du sagst, ist Hochverrat. Ich glaube dir kein Stück und so. Also das bringt die beiden ja wieder in so einen Konflikt und in eine gute Position, wenn sie denn irgendwann mal gegeneinander kämpfen sollten, dass sie fundamental unterschiedliche POVs da mit sich bringen. Also deswegen finde ich das so ganz spannend konstruiert eigentlich.
Aber nochmal, Adam, brauchten wir das alles? Also hätte Daemon irgendwie vorher gesehen, er ist nur ein Teil der Geschichte, dann hätte man diesen ganzen Harrenhal-Visionskram nicht gebraucht.
Nee, da stimme ich zu, dass das relativ viel Zeitschinderei tatsächlich dann im Endeffekt wahrscheinlich war. Aber ja, also das hätte man ein bisschen zusammenschneiden können oder irgendwie ein bisschen stringenter erklären können oder sowas. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das extrem doof fand, das alles. Also ich fand das wirklich wahnsinnig billig. Also dieses Franchise-Cross-Promo-Ding, das war ja teilweise, hat es uns schon ein bisschen geärgert hier mit dem Dolch und Heiß am Feier. Das war teilweise schon besser gemacht und das hier war jetzt wirklich die billigste Variante von dem. Und ich finde auch, dass als Lösung für Daemon überhaupt nicht charakterkonform. Also es gab ja früher mal so diese Lesart, dass die White Walker auch den Klimawandel darstellen können, ne, für Westeros. Also jetzt müssen sich alle Kriegsparteien mal zusammenschließen, um was Größeres gemeinsam anzugehen und eben den Klimawandel zu stoppen. Und mir kann niemand sagen, dass Daemon, wenn er die Wissenschaft des Klimawandels kennen würde, dass er dann sagen würde, gut, ja, dann werde ich mein eigenes Verhalten irgendwie zurückstecken. Der wäre im echten Leben der größte Klimaleugner überhaupt. Und dass er jetzt irgendwie auf einmal an das große Ganze denkt und hier Winter is coming und alles, das finde ich absolut daneben für die Figur. Und ja, es hat mich richtig rausgerissen aus der Folge. Ich finde es auch so merkwürdig, dass Ryan Condal und der Showrunner und die Autoren immer wieder versuchen, an die schlechtesten Momente von Game of Thrones zu erinnern. Also wenn wir auch wissen, wie das mit den Nightwalkern am Ende alles ausgeht und also wenn das Finale von Game of Thrones richtig, richtig cool gewesen wäre und das Beste aller Zeiten, dann wäre es vielleicht gut, da nochmal dran zu erinnern. Aber in dem Fall würde ich mich doch eher als Spin-off versuchen, so ein bisschen selbstständiger zu machen und nicht immer wieder auf Dinge auch schon anzuspielen, die dann irgendwie so ein bisschen veräppen eigentlich, wie wir ja wissen.
Aber ich glaube, Vianne, da musst du so an das Gros der Zuschauerschaft denken, die dann sagen, oh ja, die kenne ich, okay, ich habe was verstanden.
Ja, okay. Ja.
Also ich glaube, das ist dann vielleicht so. Und ich fand auch dieser, sag ich mal, der Daenerys-Shot mit den drei Drachen-Babys fand ich schon sehr cool. Und ich gebe dir recht, natürlich, ne, wenn ich den White Walker wieder sah und ich fand, er sah auch nicht besonders gut aus. Ich fand, die Maske sah auch jetzt nicht besonders cool aus. Dann dachte ich wieder so, oh Gott, wenn wir daran denken, wie die da rummarschiert sind und wir ewig warten mussten und dann dieses schlechte Finale irgendwie bekommen haben. Aber ich glaube, das Gros wird eher sagen, so, ach, wie toll, jetzt sehe ich das und ich sehe irgendwie die Verknüpfung und ich erkenne irgendwie was. Ich glaube, so ist es eher.
Ja. Not a fan.
Aber die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle in euren Ausführungen ist, habt ihr die Reise bei Game of Thrones denn nicht genossen? Also ich muss jetzt gerade nur an Lost denken, wo ich weiß, da ist auch ein kontroverses Finale dabei, ohne es jetzt zu spoilern, aber ich habe halt die Reise bis dahin geliebt und ich mag auch das Finale ganz gerne. Aber diese ganze Geschichte mit den White Walkern, mit irgendwie diesen Aufbau bis dahin, bis zu der letzten Staffel, die sehr kontrovers war, die haben doch viele und ihr eingeschlossen dennoch gerne geschaut, oder nicht?
Na gut, das Ding war, Adam, du hast die Podcasts wahrscheinlich nicht gehört, aber das ging ja schon sehr stark den Bach runter in Staffel 7. Also ich finde es ja immer ganz witzig, wenn Leute sagen, oh Gott, die 8. war so furchtbar. Aber nein, der Downfall war ja schon sehr, sehr bald in Staffel 7 zu sehen. Also das Finale von 6 war ja noch großartig. Da werde ich, witzigerweise habe ich es kurz notiert, da ist auch eine kleine Referenz drin. Aber wie das dann nachher alles zusammengebunden und abgehandelt und zusammen abgeschlossen wurde, fand ich war, also ich finde, da ist das Lost-Finale überhaupt nicht vergleichbar. Ich bin sowieso gar nicht so der große Hater vom Lost-Finale. Deswegen, ich würde sagen, das ist was ganz anderes.
Okay. Ja. Und ich frage mich ja auch, ob hier bei House of the Dragon nicht der Weg sowieso ist, wie die Vorlage jetzt ist, also mit der wir es zu tun haben und über die wir jetzt ja immer wieder sprechen. Wie heißt du nochmal das Buch? Fire and Blood. Ja, also ich denke mal, solange das irgendwie, das ist ja auch abgeschlossen, das ist ja der Vorteil an Fire and Blood dann wahrscheinlich, solange das halbwegs vernünftig umgesetzt wird, dann ist das jetzt ein kleiner Stolperstein gewesen mit der Vorschau, die dich so erbost, Bjarne, glaube ich.
Ja, es reißt mich einfach raus, weil ich dahinter den HBO-Executive höre, der sagt, hier macht mal Franchise-Building. Das erinnert auch mal daran, dass das hier zu Game of Thrones gehört und so.
Ja, und ich denke immer, ich kann mit den Augen rollen und denke dann so, who cares, weißt du? Visuell fand ich es ganz cool und jetzt next. Ich bin halt immer nur dankbar, dass das dann abgeschlossen ist. Aber du hast schon recht, Bjarne, was du sagtest gerade, dass es sehr unkonform ist mit dem Charakter von Damon. Und da gebe ich dir natürlich absolut recht, weil es ist irgendwie zu einfach für diesen, wie wir dachten, komplexen Charakter von Damon.
Genau.
Also ihr hättet lieber gehabt, dass er nochmal Stunk gemacht hätte jetzt nach diesen ganzen, was weiß ich, 6 Folgen in Harrenhal oder so und dass es ein bisschen twistiger vonstatten geht oder was wäre da eure favorisierte Lösung dann gewesen?
Na, die Frage ist natürlich, wie gesagt, du hast 6 Folgen oder 8 Folgen, wo er da rummuffelt und irgendwie durch die Burg stampft und irgendwie immer sagt, er möchte König sein und nicht Queen's Consort. Und dann hat er jetzt einen Traum, in Anführungsstrichen, wo er sieht, okay, da kommen irgendwelche White Walker zurecht und er ist nur ein Teil der Geschichte, was jeder ihm vorher hätte auch sagen können. Und jetzt sagt er, und jetzt bändet er das nie, wie du sagst, weißt du? Es ist natürlich einfach sehr, sehr simpel und sehr, sehr einfach. Und dafür brauchten wir einen Charakter wie Damon nicht.
Ja. Man hätte ihn eher da von der Krone abschrecken können mit der großen Verantwortung, weil er, der ja wirklich nicht gewachsen wäre und wahrscheinlich auch gar keinen Bock darauf hätte, irgendwie die Last der Welt auf seinen Schultern zu tragen. Das wäre für mich irgendwie einleuchtender gewesen, als dass er jetzt wirklich denkt, oh, the humanity, wir müssen jetzt unbedingt alle zusammenhalten.
Ich frage mich ja wirklich, ob das eine Timing-Frage war. Also wenn Rhaenyra jetzt nicht aufgetaucht wäre in Harrenhal mit Adam, ob er dann genauso reagiert hätte oder wenn man ihn jetzt nach dieser ganzen Sache quasi nochmal da so in Stellung gebracht hätte und dann später, ob er dann gleich reagiert hätte. Das ist so ein bisschen meine Frage.
Ja, das kam natürlich jetzt alles auch gut zusammen, ne, Logo?
Ja. Genau. Nee, ich glaube, wir müssen es einfach so stehen lassen. Jeder hat da wahrscheinlich eine andere Meinung dazu. Schreibt uns gerne auch, was ihr davon denkt, aber gehen wir lieber weiter. Genau, Rhaenyra in Harrenhal. Schöner Moment, wo Caraxes so hochschreckt, so, oh shit, the wife's home. Schnell aufräumen oder so. Ich war auch überrascht, dass Damon diesmal keine selbstgebastelte Krone auf hat. Das war ja beim letzten Mal, als er irgendwie in der Ferne König gespielt hat. Und ja, dann bändet er das nie, wie wir gerade schon gesagt haben, macht noch eine sehr emotionale Rede. Wie fandet ihr dann diesen Moment, endlich dieses Wiedersehen nach so vielen Folgen?
Hanna, du?
Ich fand das schon sehr bewegend. Also zum einen frage ich mich ja immer, warum sie alleine fliegt. Ich würde mir ja immer so einen Ritter hinten draufsetzen irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob wir das jemals etabliert haben, ob man noch zwei Reiter, also nicht Reiter, aber sozusagen noch einen zweiten Passagier mit draufnehmen kann.
Aber einen mit einer Armbrust, der noch schießen kann.
Sowas, ne? Ja. Deswegen, also ich finde es immer relativ riskant. Ne? Sie landet dann da auf dieser tollen Geraden, ne? Die so schräg da irgendwie hochführt nach Harrenhal. Die kannten wir auch gar nicht mit diesem krass verkohlten, also ich hatte sie irgendwie nicht in Erinnerung, dass da noch so eine komische gerade Rampe hochführt. Im Making-of hört man auch, dass das so ein alter Steinbruch gewesen sei, wo es auch sehr schwierig war, drauf zu drehen, weil das alles schon so kaputt und abschüssig und co war. Das sah schon sehr nice aus. Und dann läuft sie einfach zu Fuß halt in so eine Burg, wo irgendwie Hunderte oder Tausende von Soldaten stehen. Also ich finde das immer schon sehr riskant. Wir sehen dann aber ja auch sehr nice, wie Cyrax so oben an dem offenen Dach einfach wartet und theoretisch ja auch so ne, Feuer einfach runterstrahlen könnte. Also das ist schon ein geiler Boss-Move irgendwie, den sie da macht. Im Endeffekt fand ich die Szene ganz schön, denn dann weichen so die Soldaten zur Seite und Daemon kommt an und dann sprechen sie Valyrisch und sie sagt ja auch nochmal explizit, wenn du mich noch einmal hintergehst, ne, dann war es das für dich so ungefähr. Ich finde, da ist auch eine krasse Chemie zwischen den beiden, finde ich auch gut. Ich finde, das finde ich auch gut, dass das nochmal deutlich gemacht wurde. Davon sehen wir dann in der Folge später nichts mehr, aber das fand ich auch ganz nice. Und das Witzigste eigentlich an der ganzen Szene fand ich, dass, ich weiß nicht, ob es euch auch gefallen ist, mir auch erst beim zweiten Mal gucken, wir sehen dann, wenn alle sozusagen Rhaenyra und ich weiß nicht, alle rumgrölen, dass sie für sie sind, sehen wir so Ser Alfred sich so verpieseln.
Ja.
Das fand ich sehr nice, weil natürlich, ja, also wäre ich so erfüllt, würde ich mich schnellstmöglich da vom Acker machen.
Ja, nur die Frage, wo er jetzt hingeht natürlich, ne?
Ach, ich denke vielleicht bei Aemond oder so wird er, oder bei den Grünen wird er irgendwo unterkommen.
Ja, die mag er ja auch nicht so gern. Also jetzt ist er irgendwie so ein bisschen zwischen den Stühlen, aber gut. Ja, Adam, was denkst du? Aber erstmal übrigens auch schön, was du gesagt hast, Hanna, dass Harrenhal anscheinend barrierefrei ist. Das mit der Rampe ist natürlich super. Das ist vielleicht die Renovierung, die Daemon dort gemacht hat.
Also ich fand den Auftritt auf jeden Fall schon stark und auch dieses Valyrisch-Sprechen dazwischen drin, was war auch ein guter Move, finde ich. Also ich meine, was bleibt Daemon da irgendwie als andere Wahl noch, dachte ich mir dann beim Anschauen. Klar, er könnte sich jetzt auflehnen, aber er würde dann auch ihren Unmut auf sich ziehen irgendwann, auch mit dem Drachen, wie der positioniert ist tatsächlich. Und er hat ja auch jetzt schon bewiesen, dass er seine Moral quasi hinterfragen muss und ja auch diverse Sachen als Opfer machen musste, um die Truppen da zu sammeln. Also hat er schon eine flexible Loyalität, wenn man es denn so nennen darf, bewiesen in letzter Zeit. Und deswegen hielt ich das eigentlich für die anständige Wahl von ihm. Und ich meine, was hat er für einen Shot auf den Thron überhaupt? Also er hätte es gerne, aber ob er jetzt die Mehrheit irgendwie sich sichern könnte oder nicht. Er findet halt immer so diese einzelnen Leute, die ihm Treason anbieten, aber ob das erfolgsversprechend ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Daemon. Mhm. Also das ist so mein Eindruck jetzt, den ich da hatte in letzter Zeit.
Ja, ich denke, wir sollten dann auch schleunigst wieder aus Harrenhal wegkommen. Wir haben noch so ein paar Szenen, die wir jetzt bisher noch nicht hatten, aber die auch nicht so wirklich viel aufmachen. Ich nenne sie mal und schaue, ob ihr dazu was sagen wollt. Also Alan mit Corlys in der Driftmark auf der Insel, da geht's nochmal, da kann Alan nochmal seine kleine Abrechnung machen, was natürlich irgendwie schön war zu sehen. Habt ihr da irgendwas, was ihr zu sagen wollt?
Netter, kleiner, emotionaler Monolog fand ich auf jeden Fall, wo der Schauspieler mal ein bisschen aus sich herauskommen durfte, aber nicht so super relevant wahrscheinlich für das große Ganze.
Genau.
Ging mir genauso. Toll gespielt. Also ich glaube, alle Szenen am Dock, ich finde es immer so schade. Ich finde, das ist ein wahnsinnig geiles Set. Und alle Szenen, die wir dort sehen, sind irgendwie so mediocre. Und ich glaube, die einzigen Szenen, die wir noch mochten, waren jetzt irgendwie die Power-Couple-Szenen, ne, zwischen Renice und Corlys, die da irgendwie so, wie nanntest du es immer, unter dem, so Cheerleader-mäßig, ne, unter dem, unter der Tribüne irgendwie. Genau, waren. Aber das finde ich immer so schade. Du baust das geilste Set der Welt und die Szenen könnten eigentlich auch in jedem Raum spielen und sind irgendwie drüge. Next.
Ich finde es immer so witzig, dass die Extras dann immer beim Rein- und Rausgehen aufs Boot gezeigt werden und so. Also,
ja, und die rennen so krass. Die waren so, die waren sehr gestresst. Das war irgendwie ein sehr stressiger Tag, glaube ich, bei denen, weil die sehr krass gerannt sind. Nein, aber ich gebe dir recht. Ich finde, das war. Diese ganzen Corlys-Szenen, finde ich, waren auch extrem müßig in der Staffel, wenn wir schon zur Kritik kommen. Also alle Kinder, alle Stiefkind nicht, aber alle sozusagen auch unehelichen Kinder sagen einfach, nein, wir wollen deinen scheiß Thron nicht und du warst ein Arschloch. Okay.
Was schon fast lustig ist.
Aber ob das irgendeine Veränderung in ihn auslöst? Ist es so das Long Game? Ich weiß es nicht. Würde man ja annehmen, dass irgendwann er zum Umdenken kommt, jetzt auch wo seine Frau weg ist und er sich vielleicht noch um seine zwei übrige Kinder kümmern könnte, die aber eigentlich seine Hilfe auch gar nicht wollen, so richtig.
Er hat ja natürlich auch noch die Enkel, theoretisch, aber ja. Genau, sonst haben wir noch Kristen und Gwen, die wir auch wieder sehen. Fand ich irgendwie ein bisschen eine obskure Szene, dass sie sich dann auf einmal so öffentlich im Lager über Allisons Ehre streiten und dass wir dann diesen deprimierenden Monolog vom Lord-Kommandanten Kristen hören müssen mit, ja, die bittere Position eines normalen Fußsoldaten jetzt im Krieg der Drachen. Hat bei mir emotional ehrlich gesagt auch nicht funktioniert, weil ich, wie gesagt, keine Gefühle für Kristen habe.
Habt ihr ja, fatalistisch, irgendwie? Aber irgendwie denkt man sich auch, das ist wahrscheinlich die meistgehasste Figur, wie es so scheint in der Serie. Also fresst ihn doch einfach und dann ist das auch gut.
Ja, ich frage mich manchmal, ob wirklich alle ihn so hassen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele das vielleicht nicht tun.
Also ich habe ihn ja auch nicht so sehr gehasst wie ihr, aber ich habe auch öfter mal jetzt in den Zuschriften gelesen und in so Feedbacks auf Social Media gelesen, ja, da hassen ihn schon relativ viele.
Also ich hoffe es natürlich, ne, stark. Ich fand auch jetzt, ich weiß gar nicht, was die Szene mir bringen sollte. Sollte ich jetzt ein Mitgefühl haben? Ich finde, sie hätte auch komplett wegbleiben können. Who cares?
Absolut. Ja, sie mussten ihn vielleicht nochmal zeigen, weil er auch einer so der großen 5 Darsteller ist in der Staffel, dass er im Finale noch einmal kurz zu sehen ist und nochmal ein bisschen schauspielerisch was tun darf, was leisten darf.
Und hat der Brudi erst damit bekommen, dass er eine Affäre mit ihm hatte, ja? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ich habe mich gefragt, ob er es rausgefunden hat durch das kleine Taschentuch, was er
durch
hat.
Das Schnüffeln.
Durch das eingravierte A, I don't know, aber so wirkte es fast. Also das war das, was ich auch dachte, aber irgendwie ja eine sehr merkwürdige Szene. Das einzig Schöne fand ich wirklich Sir Kristen. Ich mag diesen weißen Wams sehr gern, was er da anhat. Ich finde, das ist so eine schöne Mischung aus altertümlich und modern. Ich finde das super cool.
Stimmt. Ja, das A hätte ja auch für wen anders stehen können, für alles.
Für Avengers.
Für Aegon.
Vermisse meinen Aegon. Ja, und dann müssen wir noch einmal ins Vale. Ich glaube, die Szene sollten wir nicht überspringen. Dort sehen wir nämlich endlich den zerzauselten Schiebstealer, mein Lieblingsdrache. Und ich habe ja schon gesagt am Anfang, Design sehr cool. Ich fand Rainers Plan, wie gesagt, sehr doof. Und ich finde es auch schade, dass wir nicht wenigstens diese Dracheneroberung noch in dieser Staffel sehen, weil sie haben jetzt ja schon echt viele Highlights einfach auf die nächste Staffel geschoben und uns so ein bisschen highlightlos vielleicht zurückgelassen. Wie fandet ihr Rainer und Schiebstealer?
Ich muss zugestehen, und das ist jetzt ein bisschen peinlich, aber ich kann manchmal Rainer und Baylor noch nicht auseinanderhalten und ich glaube, deswegen habe ich es nicht ganz gerafft, was da passiert ist.
Genau, Baylor hat ja schon ihren Drachen und hatte noch diese kleine kurze Szene, wo sie mit Jace spricht und da musste ich ein bisschen lachen. Ich wusste auch nicht, ob das jetzt so sehr Meta sein sollte, weil sie sagt ihm, ja, du sollst nicht so viel schmollen und hier schnutig sein.
Und er schnutet in der Szene härter denn je.
Da dachte ich echt so, also das war mir schon too much irgendwie. Also er hätte noch in die Kamera gucken können und dann so, und dann hättest du ein Instagram-Kiss irgendwie so ein Herz geben können oder sowas. Also das war ein bisschen strange. Ja, diese ganze Szene da im Vale, ich gebe dir recht. Ich finde, es waren so viele Cliffhanger und so viele offene Fragen noch übrig, dass ich finde, eins hätte man da erfüllen können. Und ich finde, das wäre easy gewesen. Und dieses ganze Rumgestolper da, es war zu lang rausgezerrt und dann gab es kein Payoff. Und das ist immer schlecht.
Ja. Aber das heißt doch jetzt, dass die Schwarzen noch einen Drachen haben, oder? Sehe ich das richtig?
Wir werden sehen, ob sie ihn wirklich besteigen kann und dann vielleicht auch kontrollieren kann, denn es ist ja ein wilder Drache sozusagen. Also die sind dann noch wilder und noch schwieriger zu bändigen als vielleicht die in so einem Dragon Pit oder da auf Dragonstone aufgezogen worden sind.
Aber theoretisch, wenn sie das denn schafft, dann hätten die noch einen.
Ja. Ja.
Sehr unausgeglichen alles gerade.
Ja, und dann, denke ich, sind wir eigentlich auch schon bei der großen letzten Szene, also bevor wir zu dieser schönen Montage gleich noch kommen, nämlich Alicent bei Rhaenyra. Wir haben diesmal den gespiegelten Besuch, diesmal in Dragonstone und Alicent, ja, macht da so ihren Gang nach Canossa und gibt all die Sachen zu, wo wir all die Jahre wahrscheinlich auch gehofft hatten, dass sie das endlich mal sagt, dass sie immer so ein bisschen neidisch auf Rhaenyra war und da irgendwie an komische Gerechtigkeitsvorstellungen sich festgeklammert hat. War das für euch ein befriedigender Moment und wie fandet ihr das allgemein, dass wir nochmal diesen zurückgeleisteten Besuch erleben?
Hannah, fang gern an.
Ich fand, es war ein cooler Moment Denn ich liebte auch schon, wie diese Szene eingeleitet wurde. Und zwar kommt nämlich direkt davor die Szene mit Rhaenyra und Missaria auf den Zinn. Und dann reden sie ja auch darum, ne, wie geht's jetzt weiter und so, du musst siegen. Und dann sagt ja auch Missaria so, aber wer wird den Preis bezahlen? Und guckt so aufs Wasser und dann sehen wir das Schiff ankommen.
Stimmt.
Also würde ich normalerweise als auch ein bisschen zu, ne, on the nose, um diese schöne Formulierung nochmal zu benutzen. Aber hier fand ich, war das sehr, sehr passend. Und dann sehen wir ja auch Rhaenyra im Schlafgemach. Und zuerst dachte ich, sie wird jetzt besucht, entweder sie wird besucht von Missaria oder sie wird vielleicht besucht von Daemon. Aber dass dann Alicent vorbeikam, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Klar, wir haben gehört, dass sie ein Schiff wollte und sowas, aber ich dachte eher, sie würde fliehen und nicht jetzt vorbeikommen. Und deswegen war ich sehr überrascht von der Szene. Und ich fand auch toll, dass die beiden wieder aufeinandertreffen. Und all das Gesagte, worauf wir noch eingehen, fand ich auch cool. Also ich war sehr happy mit der Szene.
Ja, also das ist schon eine interessante Szene, wo sie ihr Herz ihr ausschüttet, aber ich finde auch immer wieder alle Reaktionen von Rhaenyra da ziemlich spannend. Also sie sagt ja auch, was denkst du dir eigentlich, warum bist du hier? Sie fragt zweimal, warum bist du hier? Kriegt erstmal so eine dahingesagte Antwort und dann die richtige Antwort wahrscheinlich. Und dann sagt Rhaenyra ihr ja auch, wenn wir das hier machen, was du dir denkst, was wir machen, also A, schlängelst du dich ja jetzt wahrscheinlich wieder hier aus dem ganzen Ding heraus und versuchst irgendwie Schadensbegrenzung zu machen, aber wenn wir das eigentlich machen oder durchziehen müssen, wie es sich gehört, dann muss ich alle Opposition beenden, ne? Und das bedeutet ja auch Sun for Sun, also take Aegon's head for all to see. Und da diese Überlegung, dieser emotionale Ausbruch, das Weinen von beiden, also Rhaenyra kann sich ja dann tatsächlich noch ein bisschen kontrollieren, aber Alicent weint da ja schon und dann sagt sie, ja, okay, gut, müssen wir dann wahrscheinlich machen. Das war schon stark gespielt, war schon wahrscheinlich eine der schauspielerisch stärksten Szenen dann in dieser Folge. Und noch ein starker Satz oder ein starker Austausch ist dann die Sache mit History will paint you a villain, a cold queen. Und da dachte ich mir auch, wahnsinnig guter Satz und das bringt so ein bisschen auch tatsächlich, wie ich es aus euren Erzählungen kenne, auf den Punkt, wie denn die Vorlage erzählt ist, weil natürlich ja, die Maester erzählen das und sowas und manchmal wird die Geschichte eben auch von den Gewinnern geschrieben oder so. Ich weiß ja immer noch nicht so richtig, wer überhaupt als Gewinner rauskommt, aber klar, wenn sie jetzt irgendwie alle ihre Ambitionen abwerfen muss und ihre Söhne da irgendwie handeln und sie überhaupt nicht einverstanden ist mit dem, was ihre Söhne da machen, dann wird sie in den Geschichtsbüchern halt auch wirklich als diejenige eingehen, die irgendwie in Vergessenheit gerät oder die irgendwie Schwäche bewiesen hat oder so. Und bei Rhaenyra ist es ja auch so, ich muss jetzt das durchziehen, weil ich mache das jetzt schon jahrelang. Ich habe schon Opfer gebracht, noch und nöcher. Und jetzt ist irgendwie der Moment da. Also ich kann es natürlich mit Krawall machen oder ich kann es durch die Hintertür machen, wie du es mir jetzt anbietest. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, obwohl sie jetzt diese ganzen Power-Sachen bei sich hat, wie sie sich entscheiden wird. Und so lässt man uns ja auch ein bisschen zurück in dieser Staffel.
Ja, Alicent kann sich ihre Freiheit erkaufen, indem sie ihr eigenes Vermächtnis aufgibt quasi und dann als Bösewicht in der Geschichte fungiert. Das fand ich auch eine sehr spannende Idee. Und wir haben ja dann auch später, um nur ganz kurz zurückzugreifen, diesen brillanten Shot, also wirklich vielleicht das Beste, was Hottie je gemacht hat in meinen Augen, wo Rhaenyra in den Bücherregalen so eingerahmt ist, als eine Art Schriftrolle. Sie wird zur History, sie wird Geschichte und Alicent ist endlich frei und schaut in den weiten Horizont. Ja. Also boah, so viel Probleme ich mit dieser Folge hatte, das ist für mich, glaube ich, Hot D at its best. Also wirklich perfekt.
Ich weiß aber auch immer noch nicht, ob ich dieses ganze, ich nenne es mal Sizzle Reel, Trailer, Montage, ob ich das gut fand als Staffelfinale. Und ich glaube, das wird vielen anderen Leuten auch so gehen, dass sie da unbefriedigt zurückgelassen werden. Auch wenn da natürlich Sachen vorbereitet werden. Ich sag mal, Otto im Knast. Oder aber was halt, auch immer
Adam,
das da
ist. Adam, ganz kurz, bevor wir da hingehen, wollen wir noch einmal ganz kurz die Szene abschließen mit Alicent und Rhaenyra? Oder seid ihr da schon längst durch? Weil ich habe da noch so ein paar Punkte.
Ich hätte da auch noch. Ja, ich finde einfach die Info auch sehr wichtig oder überhaupt den Vorschlag von Alicent, die Tore zu öffnen, weil das würde genau Rhaenyras großes Dilemma erledigen, dass sie eben keine Verbrechen an der Zivilbevölkerung begehen muss, sondern wirklich die Stadt quasi geschenkt kriegt. Also das ist eigentlich ein echt guter Deal für sie auch schon. Also ich verstehe natürlich, dass sie sich nicht sofort erweichen lässt, weil Alicent einfach so sich so viel geleistet hat, in der Zeit. Aber ja, das ist natürlich wahnsinnig viel wert, dieser Vorschlag.
Dass sie, ne, ihr sagt, Vega wird in die Riverlands fliegen, ne? Und dann habt ihr die Möglichkeit. Und du kannst einfach so den Thron besteigen, ne? Wir werden alles offenlegen dafür. Was ich noch ganz interessant fand, ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitbekommen habt. Also erstmal sagt sie natürlich, der Sohn für einen Sohn. Und wir hören ja nicht, dass Alicent dezidiert Ja sagt. Sie nickt einfach nur. Was finde ich ja auch schon hart ist, ne? Du musst sozusagen den Mord eigentlich an deinem Sohn musst du, ne? Du musst dich entscheiden und dann sagt sie, also durch das Nicken willigt sie ein. Und ich habe noch etwas aufgeschrieben, was ich interessant fand, dass ja Alicent auch noch sagt, komm mit mir.
Ja.
Das fand ich ganz interessant. Also, dass nochmal diese alte, eventuell Liebschaft, Freundschaft, dass das nochmal hochgeholt wurde. Und das fand ich doch sehr, das hat mich schon sehr bewegt. Und dann natürlich, genau wie du sagst, das Endbild, ne, dass jetzt also diese Gefängnisgitter jetzt auch mal endlich weg sind, ne, von Alicent. Und dass da natürlich fast eine Art neues Gitter entstanden ist bei Rhaenyra. Und sie schaut ja auch noch auf den alten Drachen, auf das alte Drachenskelett, was wir auch schon vorher erwähnt haben. Also, dass sie ja viel mehr gefangen auch ist in dieser Geschichte, in dieser Rolle. Da natürlich andere Hebel an ihr greifen als jetzt an einer Alicent jetzt, die eventuell einfach frei ist und gehen kann.
Aber ich habe mich gefragt, wie kann sie denn das, was sie ihr verspricht oder in Aussicht stellt, überhaupt liefern? Also ist es wirklich etwas, was sie sagen kann? Oder gibt es da irgendwelche Komplikationen, die das verhindern können? Weil ich meine, klar, das kann sie jetzt irgendwie hoffen und planen und so, aber wie wasserdicht ist so diese Vorstellung, die sie ihr da mitbringt?
Ach, ich denke, wir haben ja auch gesehen, wie lückenhaft hier King's Landing ist. Also da ist ja jeder Hinz und Kunz rein und raus gegangen und ich weiß nicht was. Also ich denke, da hat sie vielleicht schon genug Möglichkeiten, auch mit Geld irgendwie die Wachen von zu überzeugen oder sowas. Okay. Also da würde ich mir keine Sorgen machen, aber du hast schon recht, generell muss sich Rhaenyra ja auch fragen, ob das nicht eine Falle ist vielleicht.
Ja,
stimmt. Das wäre natürlich auch schön gewesen, wenn Rhaenyra mitgegangen wäre und sie dann, wie war das bei Kristens Pitch, Zitronen verkaufen oder Orangen verkaufen in Essos? Das wäre doch ein schönes Ende. Aber ja, ich finde es ja auch genau wieder spannend, dass sie da wirklich Mutter des Jahres ihren Sohn verkauft. Aber natürlich muss man bedenken, dass sie es auch ein Stück weit deshalb macht, weil sie ja auch Helaena vor dem Krieg bewahren will. Also sie rettet quasi ihre Tochter und verkauft dafür den Sohn, was wieder diese alte Sophie's Choice-Sache ist, die auch schon Helaena selber treffen musste in der Szene mit Blood and Cheese. Da wiederholt sich das.
Sie rettet ja auch sich selbst, ne? Sie sagt es ja auch explizit, ich will nicht regieren, ich will leben. Weil wir wissen auch, wenn dieser Krieg weitergeht und wenn King's Landing eingenommen wird, was mit den Frauen passiert bei so einer Plünderung von so einer Stadt, das ist natürlich auch ganz furchtbar. Also ihren eigenen Kopf rettet sie auf jeden Fall auch.
Das stimmt. Aber ich finde es auch gut, dass wir einfach nochmal diese zwei Stars, die Gesichter der Serie zusammen mit Matt Smith, dass wir die nochmal in einer Szene haben. Und ja, es war natürlich schauspielerisch wieder extrem gut. Diesmal war, glaube ich, Olivia Cook so ein bisschen, dass sie sich noch mehr, ja, nochmal vielleicht eine kleine Emmy-Performance oder so darlegen konnte. Beim letzten Mal war es Emma Darcy. Genau. Ja, und dann kommen wir zur Finalmontage. Adam, du hast gerade schon so ein bisschen Kritik daran angedeutet, dass es vielleicht für dich nicht so super funktioniert hat. Ich habe schon angedeutet, dass ich das sehr, sehr toll fand. Also das war so für mich ein bisschen das kleine Trostpflaster, dass diese Folge eigentlich nicht wirklich eines Finales würdig war, dass wir wirklich so eine unglaublich starke Montageszene haben. Natürlich die Musik auch wieder, also für mich, also nicht ganz vielleicht auf dem Niveau von, wie hieß das damals mit der Kirche,
Hannah? Light
of the Seven, aber schon echt ziemlich stark, wie dort die einzelnen Themes der Häuser vermischt werden, Lannisters und Starks und die ganzen Armeen jetzt losschreiten zu sehen, das ist der wirkliche Hyper für die nächste Staffel, der Anheizer.
Also das klar, hat
mich schon echt umgehauen.
Die Montage ist gut gemacht und die Bilder sind schön und alles, aber ich habe da halt im Hinterkopf, du hast jetzt 8 Folgen da investiert, statt 10, das ist ja auch das Problem, hättest du vielleicht 10 machen können, sollen oder so, hast du da jetzt einen guten Absprungpunkt geschafft jetzt in der Staffel oder nicht? Und dann ist die Sache ja auch, wir werden es garantiert nicht 2025 sehen, wir werden bis 2026 warten müssen, vielleicht bis 2027, wer weiß das heutzutage noch, es kann ja immer ein Streik oder irgendwas dazwischen kommen. Und dafür fand ich das, glaube ich, so als Casual-Zuschauer, der jetzt da irgendwie ein bisschen was mehr erwartet hat, ein bisschen zu wenig, um mich anzufüttern, wie es denn jetzt weitergehen soll. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich mich dann an jedes kleine Detail dann zurückerinnern werde als Gelegenheitszuschauer, beziehungsweise der nicht ganz so tief drin ist wie Normalos quasi, die Buchkenner sind. Und deswegen sehe ich es aus der Warte eher kritisch teilweise. Also ich habe jetzt auch nicht irgendwie die super große Schlacht irgendwie erwartet, vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich glaube, im Making-of, was ich mir auch angeguckt habe, war dann schon die Rede davon, dass die dritte Staffel dann die All-Out-War-Staffel ist, aber ich habe auch den Eindruck, dass sie es teilweise jetzt auch schon bei so Behind-the-Scenes-Material gesagt haben, oh, die nächste Staffel wird dann die nächste große Nummer werden und so. Und deswegen leichte Ernüchterung auf jeden Fall, wie das dann geendet ist bei mir.
Mhm. Hannah?
Mir ging es ähnlich. Also als ich den Einsatz des Klaviers hörte, dachte ich auch sofort natürlich an Night of the Seven. Also das Große natürlich, was mit Piano beginnt, was ja immer ungewöhnlich ist, weil sonst gibt es kaum Piano oder Klavier in dem Soundtrack von Ramin Djawadi. Und das ist natürlich immer so der Moment, okay, jetzt müssen wir aufpassen, ne? Jetzt passiert irgendwie was Großes. Ich wurde dann aber auch ähnlich enttäuscht wie Adam. Also so schön ich die Montage finde und so toll ich die ganzen Armeen finde und was wir da sehen und wer wo ist und welchen Drachen wir noch sehen, etc., merkte ich, dass sich gleich so eine Grumpigkeit sich bei mir entwickelte, dass ich jetzt nicht noch die Schlacht sah oder halt, Bjarne, da muss ich dir leider nur einen Hint geben, ich erwartete am Ende dieser Staffel ein Bild aus den Büchern, was mit King's Landing zu tun hatte. Und ich ahnte schon, als die Montage losging, fuck, okay, wir sehen es nicht mehr. Und ich würde auch Adam recht geben, ich glaube, das ist dieses komische Pacing, was jetzt gebaut wurde bezüglich 8 Folgen oder 10. Denn jetzt genau, es fehlt mir am Ende, ich wollte dieses Bild sehen am Ende der Staffel und sorry, dass ich es jetzt nicht verraten kann, das wäre ein sehr, sehr großer Spoiler, was schätze ich auch nochmal kommen wird, aber das ist für mich jetzt extrem unbefriedigend. Und ich finde, wir hätten einen Cliffhanger, finde ich, hätte gelöst werden müssen. Denn zum Beispiel ein Kumpel von mir hat geschrieben, als er die Folge sah, hier, schönen Gruß an Ivo, was war das denn? 25 Cliffhanger-Gate. Und ich finde, da hat er absolut recht. Und ich finde, wenn wir zurück überlegen, wie viele Schlachten oder große Action-Set-Pieces wir eigentlich hatten in diesen 8 Folgen, dann hatten wir natürlich Rook's Rest und wir hatten nachher hier das The Sowing of the Seeds, ne, das große Verbrennen-Geschichte. Und jetzt haben wir sehr viele Drachen und ich habe immer das Gefühl, dass die MacherInnen denken, durch ganz viele Drachen sind wir so ein bisschen wie so drachengeil und denken nicht an irgendwie andere großen Szenen. Aber ich finde, das stimmt nicht. Nicht, dass ich jetzt die große Schlacht brauchte, aber ich brauchte noch irgend so einen großen Bohai und den hatte ich nicht.
Ja. Nee, es war eigentlich nur ein Trailer für Staffel 3, ein 70-minütiger Trailer. Oder vielleicht sogar die ganze Staffel. Ganz Staffel 2 war ein Trailer für Staffel 3.
Und das ist halt auch bei mir so, vielleicht weil ich auch jüngst in der PV war, in einem Western von einem bekannten Seriendarsteller, der ähnlich endet. Und da dachte ich mir auch, wow, jetzt habe ich ein bisschen viel Zeit investiert und dann etwas Unbefriedigendes am Ende bekommen. Deswegen kann es sein, dass es mich da noch ein bisschen härter trifft, als es sonst passieren würde.
Und wir hatten ja die Zeit. Also wie wir ja schon gesagt haben, wir hatten die Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwas noch zeitmäßig irgendwie vonstatten ging. Nein, ich finde, das ist wirklich eine Hinhaltetaktik, die hier sehr unangebracht war.
Ja. Nee, es fehlt irgendwas. Am Ende ist einfach, wir wurden jetzt die ganze Zeit aufgehypt und dann, ja, sind einfach verschwunden. Jetzt müssen wir einfach wieder warten.
Ich kann aber vielleicht ein kurzes Feedback noch geben, und zwar von Monsieur Patz, ne, den kennen wir auch. Und der schrieb uns zum Beispiel, das Finale fand ich super, hab für mich jetzt, glaube ich, den Aufbau der Macher verstanden. Staffel 1, Konfliktaufbau, welcher zum Krieg führt. Staffel 2, Kriegsvorbereitung und Beginn. Staffel 3, All-Out War. Staffel 4, Nachspiel und Ende der Geschichte. Die finalen Szenen fand ich richtig gut. Nicht nur, dass die Darstellenden von Alicent und Rhaenyra wieder spielen, als wären sie Teen-Girlfriends und dann wieder switchen zu Konflikt. Sie haben am Ende die Position getauscht. Alicent, die vorher mit metaphorischen Gittern gezeigt wurde, Fensterläden, Paravant, ist jetzt frei, während Rhaenyra, die immer sich Freiheit rausgenommen hat, ist jetzt gezeichnet vom Gitter aus Schriftrollen, sprich der Last des Erbes. Bin ready fürs All-Out War in Staffel 3 und freue mich auf die Episodenbesprechung.
Sehr gut und zusammengefasst eigentlich.
Fand ich auch. Und da dachte ich auch so, Monsieur Patz, ja, du hast schon recht. Ich glaube, dieser Aufbau, ne, also Konfliktaufbau, welcher zum Krieg für Kriegsvorbereitung und Beginn Staffel 2, All-Out War. Aber ist das wirklich ein sinnvoller Aufbau? Weil ich finde, nur Kriegsvorbereitung und Beginn ist vielleicht heutzutage ein Tick zu wenig. Gerade wenn es halt zu viele Szenen gibt, die ein bisschen dröge und langweilig daherkommen.
Ja, ja. Und ich sehe dann auch schon, wie ich in Staffel 3 genervt bin von jeder Folge Schlachten. Dann wird es halt umkippen. Ist einfach nicht gut verteilt dann.
Ja, ne, wir brauchen immer beides, finde ich. Und so schön das auch war jetzt in dieser Staffel, die ganze, was hatten wir? Wir hatten ja so viel, wir hatten Klassen, wir hatten PR, wir hatten Diplomatie.
Schleichermissionen.
Genau, Schleichermissionen, ne? Wir hatten Dingensvisionen. Genau, wir hatten Magie, genau, wir hatten da sehr viel drin. Aber ich finde auch, dass das einfach im allgemeinen Pacing der Staffel zu wenig war. Oder nicht optimal genug.
Ja.
Wir haben jetzt ja auch schon die Bestätigung vom Showrunner, dass er mit 4 Staffeln plant. Also die 4. ist noch nicht offiziell bestellt, aber ich glaube, da besteht kein Zweifel daran, dass er auch so viele Staffeln machen darf, wie er will. Genau, also das scheint jetzt schon wirklich auch bestätigt, dass wir das so erwarten können.
Und ein anderes Feedback würde ich auch noch mal ganz kurz vorlesen wollen von Christoph, denn ich glaube, er fasst das auch vielleicht ganz gut zusammen, was er nicht gut fand an der Staffel. Und zwar schreibt er, Rhaenyra hat ihre Drachen bekommen, Daemon eingesammelt und 2-mal ihre alte Freundin gesehen. Daemon ist 7,5 Folgen durch die siffige Burg gestolpert und hat am Ende das Knie gebeugt. Rhaenys ist in einer dummen Harakiri-Aktion samt Maedys gestorben. Aemon dreht frei, Helaena ist Helaena, Kristen Cole und Alicent haben Sinnkrisen auf ihre Art, Corlys kriegt von seinen Kindern und Enkelkindern einen Korb nach dem anderen, Aemon wurde gegrillt und Otto verstoßen. Ach nee, Aemon meinte wahrscheinlich Aegon, wurde gegrillt und Otto verstoßen. Das ist es überspitzt formuliert gewesen, oder?
Ja. Ich überlege gerade, mir fehlt nichts.
Ja. Noch ein paar Bastarde, die aufgetaucht sind und Drachen geclaimt haben vielleicht, aber ja.
Ja, das mit Otto ist auch noch, wir haben eh schon 100 Cliffhanger und das mit Otto ist dann auch noch so einer, der mich jetzt nicht mal super dolle neugierig macht, weil ja, gut, er könnte von jedem gerade gefangen gehalten werden. Dalton Greyjoy, vielleicht Team Black, vielleicht Jane Arryn, kann ja jeder sein. Oder die Beastburys, wer weiß. Tyrells, aber das macht mich jetzt auch nicht super neugierig. Genau, Tyrells.
Ja, du hast absolut recht. Das Einzige, wo ich sehr dankbar war nachher in diesem auch, nicht das Einzige, aber etwas, wofür ich sehr dankbar war im Zusammenschnitt, war, dass sie eine andere Kutsche benutzen, um zu fliehen, Varys und Aegon. Also da fehlte mir jetzt noch meine Lieblingskutsche, die dann noch irgendwie übers Land holpert. Aber da war ich ganz dankbar. Aber das ist zum Beispiel ja auch etwas. Man hat Sir Otto da sehr früh rausgenommen aus dem Spiel, obwohl er ja mit auch einer der interessantesten Charaktere ist. Und jetzt nachher der Cliffhanger, eher im Gefängnis, ist es wirklich, man wird so angelockt und man ist, der Payoff ist nicht groß genug dafür.
Mhm.
Und die Wartezeit zu lang. Adam, du hast absolut recht, ne? Hoffen wir mal in 2 Jahre.
Mhm. Ich freue mich schon sehr auf A Night of the Seven Kingdoms, weil das kommt dann schon nächstes Jahr, wahrscheinlich im Sommer oder so. Und das wird dann wieder so ein bisschen Lower Stakes, also es geht nicht gleich um ganz Westeros, sondern ein bisschen Street Level. Hier mal dahin reisen und dahin reisen. Also ich glaube, das wird richtig, richtig erfrischend wieder für Westeros. Also ich hoffe es, weil Hottie lastet, oder diese Last des Franchise, die uns da immer wieder aufgedrückt wird mit Bezügen zu Game of Thrones und die schwere Buchvorlage, es ist echt irgendwie dadurch auch alles ziemlich verkopft mittlerweile. Also gar nicht so wirklich frei und spaßig, wie es sein dürfte
Glaubst du nicht, dass sie das versuchen, auch in Night of the Seven Kingdoms mit reinzudrücken? Da wird es auch irgendwie, schätze ich mal, irgendwelche Bezüge geben. Glaubst du nicht?
Boah, ich schwöre. Ja, wahrscheinlich. Das skippe ich dann.
Außerdem gibt es ja auch nur 3 Bücher, ne? Also ich habe manchmal so ein bisschen Angst, dann haben wir wieder eine Serie, die George R. Martin überholen wird, weißt du, in seinem Schreiben.
Stimmt.
Das macht mir schon wieder Sorge, ja.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben jetzt fast schon ein Fazit auch gezogen, auch was die gesamte Staffel angeht. Wollen wir trotzdem nochmal versuchen, Punkte zu geben? Wer möchte anfangen?
Ich kann es mal machen, tatsächlich. Also, wie ich schon angemerkt habe, es war eine schwierige Aufgabe für das Finale und man ist nicht sonderlich erfolgreich gewesen in manchen Punkten. Also, dass man jetzt in der letzten Folge auch nochmal diese Figur da rund um, wie heißt der, Thailand noch einführt, da war ich ein bisschen irritiert davon und auch so ein bisschen, dachte ich mir auf jeden Fall, dass man dafür doch mal Screentime in Anführungszeichen aufwendet bzw. verschwendet. Ja, interesting choice. Und ansonsten, ja, so ein paar gute Szenen mit dabei, ganz vorneweg natürlich auch die Szene zwischen den beiden Frauen mit den und das Dinner mit den Drachenreitern, die ich ganz interessant fand. Aber wenn ich das jetzt als Finale nur betrachte, dann bin ich ja irgendwo bei 3 Sternen tatsächlich nur, weil es mir halt zu viel Tease ist und zu wenig Substanz. Und dafür habe ich dann irgendwie jetzt 8 Stunden plus wahrscheinlich, weil manchmal hatten die Folgen ja Überlänge aufgewendet und mich gefragt, ist jetzt irgendwo die Pointe da oder nicht? Oder warte ich jetzt wirklich wieder 3 Jahre, bis ich dann wieder ein Stückchen Drachenfleisch oder Steak bekomme und mir dann denke, ja, das hat mich jetzt zufriedengestellt. Also klar, mein Highlight war, glaube ich, das mit diese Sache, wo sich unsere gute Freundin Rhaenys geopfert hatte, das war für mich wahrscheinlich das Staffel-Highlight. Wie ich schon gesagt habe, Daemon hätte man zusammenstreichen können oder ein bisschen stringenter erzählen können und insgesamt da wahrscheinlich am Pacing noch ein bisschen arbeiten können. Deswegen für ein Staffelfinale leider nur 3 Sterne bei mir einfach.
Ich würde dem eigentlich komplett zustimmen, Adam. Ich fand ganz schön, was du gerade sagtest. Tease over Substance. Ja. Ne? Finde ich eigentlich ein sehr schönes Fazit für das Finale vor allem. Ich fand, das war auch sehr enttäuschend. Klar, da waren starke Szenen drin. Auch, wie gesagt, vor allem Rhaenyra und Alicent, dass sie wieder aufeinandertreffen. Nachher mochte ich Harrenhal. Ich mochte auch, dass Rhaenyra jetzt irgendwie mehr in Aktionen tritt. Aber im Endeffekt war ich auch einfach, ich war echt unbefriedigt nachher. Und wie gesagt, ja. Ich brauche nicht die große, große Riesenschlacht, aber irgendwas hättet ihr mir zeigen können. Und ich glaube, selbst wenn ich einen Daeron irgendwie nochmal in Persona gesehen hätte oder lieber das als ehrlich gesagt Thailand irgendwie da in Essos, unbefriedigend. Und ich finde, es ist was sehr, sehr Schlechtes, so zu sein. Und ich finde, es wäre einfach gewesen, da noch was reinzubringen, gerade in der Konstruktion der Staffel mit diesen ganzen Hängepartien und auch Corlys und seine Söhne, also das oder seine Enkel, whatever, seine Erben, das sind alles Sachen, die waren komplett unnötig und ich finde, das muss nicht sein. Also, ne, wenn wir 8 Folgen haben, finde ich, müssen die auch schon gefüllt werden. Schade, ich bin echt ein bisschen enttäuscht und ich finde deine 3 Sterne, ich würde vielleicht nicht ganz so low gehen, vielleicht 3,5 doch geben, weil auch ein paar Zitate sehr schön waren, aber also jetzt 2 Jahre warten, das macht mich echt grantig gerade.
Ja, aber gerade wenn ich als Serienmacher weiß, dass es inzwischen der Rhythmus ist oder der Takt, in so eine Staffel rausgeht, dann würde ich versuchen, händeringend noch ein geiles Schlussbild oder so zu machen. Wie in der 7. Folge das Schlussbild. Das als Schlussbild wäre fast besser gewesen als das, was wir jetzt hier bekommen hätten.
Oder haben. Du hast recht, die Folge als Ende wäre fast besser gewesen als das jetzt.
Ja.
Stimmt?
Ja. Kennt ihr dieses Meme mit Are you hungry for nothing?
Dann Nein, aber es klingt interessant.
So diesen Servierdeckel hoch und dann ist da nichts darunter. Das hat mir meine Freundin heute Morgen noch gezeigt und das fasst es eigentlich so ein bisschen zusammen. Perfekt, dass sie uns hochgejazzt haben und aufgeregt. Wir waren alle ganz aufgeregt, haben uns gefreut und am Ende sind sie einfach verschwunden, ohne irgendwas zu bieten. Und ja, ich kann eigentlich auch nur das, was Adam und du, Hannah, schon gesagt habt, unterschreiben. Ich habe in meiner Review 3 Sterne gegeben, weil ich echt ein bisschen sauer war, nachdem ich das gesehen habe. Ich würde jetzt auf 3,5 vielleicht noch hochgehen, einfach Bonuspunkte für die tolle Musik am Ende, die mich wirklich sehr bewegt hat und auch unterm Strich, wir haben 2 neue Drachen gesehen, Tessarion natürlich und auch Sheepstealer. Das ist jetzt auch nicht nichts, aber trotzdem fühlt es sich irgendwie an, als ob da ganz viel gefehlt hat am Ende und ja. Ich freue mich trotzdem auf Staffel 3, also so gesehen hat es ja schon funktioniert, weil ich weiß jetzt nicht, ob jemand deshalb jetzt aussteigt, weil die Serie hat ja noch gar nicht richtig angefangen, also wenn man jetzt schon so viel Zeit da reingesteckt hat, dann wird man jetzt nicht aussteigen, diese versunkene Kostentheorie aus der Psychologie, aber ja, die 2. Staffel wird, glaube ich, generell eher als die schwächere in Erinnerung bleiben, auch im Vergleich zur 1., was ich merkwürdig finde, weil ich finde, die Buchvorlage war bei der 1. viel, viel schwieriger und das haben sie dafür noch besser gemacht, mit den ganzen Zeitsprüngen und Neubesetzungen und jede Woche lernen wir irgendwie ein neues Gesicht kennen, müssen die zuordnen lernen. Da war eigentlich Staffel 2, hatte ich am Anfang auch gesagt, jetzt kann es ein bisschen befreiter aufspielen und das hat es leider irgendwie nicht getan. Und ich frage mich, warum.
Ich glaube, nicht aussteigen, aber nicht so gut in Erinnerung bleiben und das deswegen auch nicht automatisch die Vorfreude generieren, die du sonst gehabt hättest. Und das ist schwierig in einer Welt, wo du 500 andere Serien als Alternative hättest. Und deswegen hätte da ein kleines Quäntchen mehr vielleicht noch als schönes Abschlussbild gefehlt. Und dann wäre eigentlich alles tutti gewesen. Aber so sieht man ja, dass es ein bisschen insgesamt unbefriedigend war. Dann am Ende.
Ich glaube auch manchmal, so banal es klingt, dann baust du so ein geiles Set wie das Dock oder auch Harrenhal. Ist einfach so geil gebaut. Und dann musst du zwanghaft überlegen, was du da jetzt für Szenen reinpackst. Nee, wirklich, wenn man mal wirklich drüber nachdenkt. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich so ein Problem, was auch viele Serien haben. Es ist ja auch oft so, du drehst so geile Szenen oder hast so lange dafür diese eine Szene gebraucht und nachher denkst du so, wir müssen die jetzt bringen, obwohl es vielleicht auch gar nicht sinnvoll ist. Weil das war doch das Guter Dock. Punkt.
Ja, stimmt. Obwohl ich an dem Doc auch Kritik gesehen habe, zum Beispiel von der lieben Inge, die meinte, glaube ich, generell sehen die Sets bei Hottie irgendwie künstlicher aus als bei Game of Thrones, weil sie einfach im Hintergrund immer so viele Weichzeichner drauf haben. Und wenn man das im Vergleich sieht, sie hat auch schöne Beispielbilder genannt, das stimmt schon. Game of Thrones sah ein bisschen lebendiger aus insgesamt auch, was vielleicht dann auch eine Budgetfrage ist.
Ich finde auch immer komischerweise, ich weiß auch nicht, ob das heutzutage an unseren Fernsehern liegt oder am 4K oder 8K oder was auch immer das gedreht wird, es sieht doch alles immer sehr clean aus, finde ich. Ne? Also ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch ein Punkt ist heutzutage. Andererseits fand ich die Böden wahnsinnig geil, auch jetzt, wo Collies und Ellen da standen.
Das ist so ein Hanna-Satz.
Da war Regen, sie waren nass, sie standen auf einem nassen Boden. Wow.
Ja. Sag uns noch, Hanna, schnell deine Top 3 Ohren aus dieser Staffel.
Ja, da habt ihr mich ja bloßgestellt, noch nicht in der Redaktionskonferenz. Ich war froh, Adam, dass du nicht erwähnt hast, welche Knie ich gut fand.
Die drei besten Nasenflügel im Serienbereich, bitte.
Nein, also das werde ich euch mal vielleicht nachher erzählen.
Aber das bringt mich eigentlich auch schon nochmal zu einem Schlusssatz. Also es mit euch zu schauen und wöchentlich zu besprechen, hat dann trotzdem einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das ist auch das Besondere bei Westeros-Serien heutzutage, dass wir da immer noch dieses Lagerfeuergefühl haben mit wöchentlichen Podcasts und die ganzen tollen Memes und die wunderschönen Zuschriften, die wir auch von euch zu Hause bekommen habt. Also das ist echt immer ein absolutes Highlight und bereichert das dann alles. Egal wie die Serie ist, sie könnte noch schlechter oder besser sein. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, das mit allen so gemeinsam zu teilen. Deshalb vielen Dank nochmal dafür an alle, die zugehört haben und sich auch aktiv beteiligt haben.
Yes.
Und an euch beide.
Was würden wir jetzt sagen in Harrenhal, wenn du sowas sagst? The King of the Community? Nein, was würden wir rufen dann so in der Menge?
Ulf.
To war. No, nee.
Oh, nein. Aber du hast absolut recht. Also ich finde, das ist mittlerweile eigentlich das Highlight, ne? Diese wöchentliche Besprechung dann auch für mich.
Ja, das wahre House of the Dragon ist die Freunde, die wir unterwegs gefunden haben.
Und der größte Cliffhanger wurde gar nicht aufgelöst. Was wurde mit dem Hund eigentlich aus den ersten paar Episoden? Also da sind sie uns noch Antworten schuldig in Staffel 3. All-Out-Hunde-Staffel, bitte.
Ja, na gut. Wo findet man euch denn noch bei Social Media? Um sich anzufreunden.
Genau, ich bin @HannaHuge bei Twitter, X und @MediaWhore bei Instagram und Co. Und du, Adam?
Ich bin AwesomeArnd bei X, Threads und Instagram. Und wo findet man dich, Bjarne?
Ihr findet mich bei Blue Sky unter meinem Namen, Bjarne Bock. Und damit würde ich sagen, Hot D 2024 over. Macht's gut, bis bald.
Bis dann.
Ciao. Ich dachte, Adam, du machst noch einen Fauchen oder so.
Ah, sorry.